Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frankfurter Kranz mit Eva. Hallo.
Ja, yeah. Und Britt-Marie.
Woo. Hallo. Ja, hallo. Und ihr hört, wir sind gut gelaunt, weil wir wieder da sind. Wir hatten eine kleine Pause, das war ein bisschen echtes Leben bedingt, kennt ihr ja alle. Und ja, und jetzt sind wir wieder da und haben auch vor, regelmäßig einmal im Monat auf jeden Fall zu erscheinen. Und ob es dann vielleicht auch mal eine Sendung mehr oder weniger wird, das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall fix eine Sendung im Monat. Und ja, und während der Pause sind 1000 Sachen passiert, wo ich jedes Mal innerlich zusammenzuckte und dachte, oh, darüber würde ich jetzt so gern mit Eva sprechen. Ich meine, wir haben dann auch mehr oder minder drüber gesprochen, aber halt ohne Mikrofon.
Das war ohne so, Mikrofon, oh, und der Fokus, ja, liegt natürlich auch woanders, ne?
Ja, also ja,
so, wenn du halt erstmal, sag ich mal, im richtigen Leben so ein paar Dinge abhaken musst, dann denke, ja, ich halt auch so, ach, komm, was die Königs da machen.
Ja, ja.
Ja, geh mir fort, wie man so schön in Frankfurt,
genau,
sagt. Gell?
Genau. Aber auf jeden Fall gute Nachricht, wir sind also wieder zurück. Und ganz ehrlich, ich hab's auch, also ich meine, unabhängig davon, dass wir ja auch ab und zu mal miteinander reden, aber ich hab's auch einfach vermisst. Also irgendwie so, ja, diesen Austausch, und ja, und dann ist es total lustig, du kriegst dann doch immer noch Sachen mit, die ich da nicht mitbekommen habe, und umgekehrt, wo ich immer denke, wow, jetzt sind wir doch beide schon recht belesen, was so die neuesten Geschichten angeht. Und trotzdem ist immer noch eine Story dabei, wo ich denke, wo hat sie die denn jetzt ausgegraben? Also sowas wie, keine Ahnung, Charles und seine Hühner oder so, weißt du, wo ich so dachte, okay, wow, ich sollte mehr auf Instagram
unterwegs
sein. Ich
habe ja einen Softspot für Charles, also von daher, ne? Aber ja.
So, also wir sind offiziell in Folge 55. Und unsere Frage am Anfang lautet ja immer, was sind denn unsere Juwelen der Woche, beziehungsweise dieser Folge? Und es ist eine ganze Menge passiert, und du darfst dir jetzt aus den ganzen Mengen, was passiert ist, was aussuchen.
Ja, ich gehe, da wir, also das ist nichts
Positives?
Genuin,
muss ja nichts Positives,
nein.
Sein.
Nee, nichts genuin Royales.
Ah, okay.
Ja, tut mir leid, ich muss hier so etwas rausholen.
Ja,
so
ist in Ordnung.
Aber es ist...
wir brechen gleich mit der Tradition mit der ersten Folge.
Es ist andere Royalty, sagen wir es mal so, andere Aristokratie.
Ja.
Behandelt dann doch die Region der Erde, wo wir uns heimisch fühlen, nämlich Norwegen. Da gab es nämlich auch was total Cooles. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber... ich habe es komplett abgefeiert jetzt vor der WM, dass die norwegische Fußballmannschaft sich selbst hochgenommen haben, sozusagen. Die WM findet, Fußball-WM, wie wir alle wissen, findet in Amerika, Kanada und Mexiko statt. Und wie historisch belesene Menschen wissen, wer ist nach Amerika gereist, nennen wir es mal so, richtig, die Wikinger. Und sie haben das genutzt, um da ihre Jungs eben vor irgendeinem Fjord in Fellen und, ach, was weiß ich, mit Hörnerhelmen und weiß das Geier was, da ausstaffiert hinzustellen. Und da gab es ein ziemliches gemischte Reaktion, nennen wir es mal so. Aber ich fand's großartig, vor allen Dingen, weil du da ja auch Jungs hast, die, sag ich mal, also wenn die vor England segeln, da geht aber die Küstenwache los, ne? Also die hättest du da auch irgendwie hinschicken können, so vor ein paar hundert Jahren. Und von daher fand ich's großartig, diese Selbstironie, falls sie es selbstironisch gemeint haben, ich habe es auf jeden Fall so aufgegriffen, und halt auch die Fans, die das mit diesem Rudern Griff dann immer haben. Also ich lieb's total, weil, wie gesagt, da müsste ich jetzt den Dreh zum Royalen hinkriegen, dass du mit Erling Haaland und so natürlich deinen Jungs hast, die norwegisch zumindest Fußballadel sind. Ne? So,
ja.
Aber das,
ja,
hat mich sehr erfreut.
Stimmt. Und wir haben ja heute ganz viel Norwegen, aber eigentlich nur mit so halb guten News. Deswegen ist das eine schöne News für Norwegen. Ich kann ergänzen, es war wirklich ein sehr kreatives Foto. Also quasi ein klassisches Mannschaftsfoto eigentlich, wie man das ja erwartet vor der WM. Und geschossen hat das David Yarrow. Und David Yarrow, der ist dafür bekannt, dass er gerne so, ich sag mal, historisch in Anführungszeichen gefakte Fotos macht. Der hat auch ein Foto gemacht, das ganz lustig, also was heißt lustig, aber das auch so in dieser Ecke war. Und zwar gibt es ein Foto von dem von dem offiziellen Golfteam, amerikanischen Golfteam, ich so Golf, okay, das ja, er gemacht hat vor dem European Ryder Cup. Und zwar hat er die Mannschaft da auch in zeitgemäße Klamotten gesteckt. Mhm, und zwar vor der Brooklyn Bridge in New York aus der Prohibitionsära, also so 20er. Und da sind die halt als Gangster und oder eben klassische Arbeiter eben gekleidet. Ja. Mhm, und das Foto ist in schwarz-weiß eben vor der Brücke in so einer Häuserschlucht und also es sieht richtig, richtig geil aus. Also der ist dafür bekannt, dass er gerne so Teams eben historisch inszeniert. Und naja gut, und jetzt ist natürlich aber auch Wikinger ist natürlich auch so ein Ding. Also ich meine, die Norweger, die lieben ja ihre Wikinger und sind da ja doch sehr, sehr stolz. Mhm. Und deswegen passt das auch ganz wunderbar. Und er hat dann dazu noch geschrieben, dass andere Teams ja auch teilweise kreative Fotos machen, aber dass er da eben was Besonderes machen wollte und für das größte Sports-Event eben in diesem Jahr, dachte er, muss man da einfach mal in die Vollen gehen. Und als gerade als norwegische Nation ist man ja quasi stolz auf seine Wikinger-Herkunft und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal was Kreatives und verkleiden uns als Wikinger. Und da habe ich gedacht, naja, okay, gut.
Ein bisschen Karneval ist doch immer. Also ich weiß nicht, ich finde das wirklich, da muss man sich auch nicht irgendwie so von wegen da entschuldigen oder sonst. Ich fand das total cool.
Ja, ich fand
wenn du dir anguckst,
lustig,
was andere Länder irgendwie, ich weiß nicht, letztens habe ich ein Bild gesehen von der Mannschaft aus Kongo, die ich glaube seit 50 Jahren oder so. Was, wie dabei ist. Und wie stylo kannst du sein? Die haben
Hallo,
dann halt so
geil,
Leoparden-Einsätze oder irgendwas.
Mit so Leopardenmuster, wie sagt man?
Am Revers oder so?
Ja, Accessoires sozusagen, am Revers und an der Naht. Und dann hatten die auch noch so geile, ich dachte, so Gepäck möchte ich auch haben, so große Tüten haben die bekommen, so fürs Handgepäck. Und das waren so große Leopardentaschen. Und ich dachte, geil, ich will so eine Tasche haben.
Weißt du, und dann bei uns war schön irgendwie im Jogginganzug rangekommen.
Genau.
Ne? Irgendwie alles auch fein. Ne? Passt auch dann wieder zu Deutschland so von wegen, wir sind da für den Sport, nicht für den Spaß.
Ja, genau.
So, ne? Aber großartig. Und ich finde, das muss ich sagen, dieses Drumherum um die WM, die liebe ich ja auch. Ne? Und ich glaube, da werden wir dann auch beim nächsten Mal, hoffen wir mal, dass die Länder mit Königshäusern weiterkommen, werden wir sie dann hoffentlich dann auch in den Finalen, sei es, oh Gott, 16. Das ist bestimmt, 16. bestimmt nicht, aber danach dann irgendwann, wenn es ein bisschen jetzt interessanter wird, dann auch sehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich hoffe, ich glaube, von den Norwegern, die Kids, die fahren, glaube ich.
Ja, also Sverre Magnus und Ingrid Alexander sind jetzt schon bei einem Spiel gewesen. Und also die sind da gewesen. Also ich sag mal, die dritte Reihe sozusagen, die darf. Aber da kann ich mir halt auch vorstellen, also jetzt, es heißt ja jetzt auch, dadurch, dass in Norwegen ja aktuell, da werden wir gleich noch genauer drüber reden, halt Mette Marit und Håkon quasi ausgeschlagen sind. Das sind ja die Hauptrepräsentanzen im Ausland übernehmen, weil die Eltern ja eben auch schon so alt sind. Also dieses Königspaar, die sind ja 89 und 88. Und deswegen so Reisen und so ein Kram haben ja eigentlich immer Håkon und Mette Marit gemacht. Jetzt kann Mette Marit gerade nicht und Håkon ist quasi auch, also hat auch
beschäftigt.
Genau. Und jetzt müssen dann halt die Kinder ran. Und das ist ja eigentlich, die sind eigentlich keine offiziellen Repräsentanten für das Königshaus, noch nicht. Man merkt aber, dass die jetzt einfach mehr rangeholt werden für Termine. Das ist auch nicht der erste Termin, den zumindest Ingrid Alexandra als künftige Kronprinzessin ja dann auch übernommen hat.
Ja.
Und naja, und ich glaube aber auch, dass sowas wie zum Beispiel eine Fußball-WM was ist, wo die beiden auch persönlich Interesse haben, weißt du?
Ja,
und ich meine, wenn die dann sagen, es ist schon geil, auf so ein WM-Spiel mal zu gehen, dann kann man die ja auch schicken und dann verbinden die quasi Spaß mit Jobs sozusagen. Ja,
also, genau.
Ja,
nee, klar, du bringst die halt dann so langsam rein und also schlimmere Events soll es geben, ne?
Genau.
Übrigens, also ein ganz guter Start. Ja,
ja, ich möchte noch ergänzen, die Norweger haben ja dann noch ein, in Anführungszeichen, normales Teamfoto gemacht und auch noch ein drittes Teamfoto, das ich übrigens auch sehr schön fand. Das fand ich sogar noch viel geiler, ehrlich gesagt, als das mit den Wikingern, weil...
Du meinst das mit den Kreuzen?
Das mit den Kreuzen, das ist ja die offizielle norwegische Flagge.
Ja.
Nee, ich meine das, die haben ein Teamfoto gemacht, wo jeder Spieler das erste Jersey getragen hat, das erste Trikot von dem ersten Verein, in dem sie gespielt haben. Also das ist quasi der Anfang von ihrer Karriere. Und da sitzen halt, hier sitzt jetzt die ganze Mannschaft und die haben alle unterschiedliche Trikots an. Aber was ich total witzig finde, ist auch, dass man halt sieht, Norwegen ist halt ein kleines Land, weil die ganzen Trikots, die wiederholen sich halt alle. Ich habe halt geguckt, gibt es irgendein Trikot dabei, das sich nicht wiederholt? Ich glaube nur eins.
Ja, aber das ist halt wirklich auch so hinter Pusemuckel da.
Ja,
irgendwo,
ja, genau.
Ne?
Aber ich fand die Idee dahinter sehr schön. Also einfach dieses, ja, das ist der Anfang, also wie es früher war und wie
ohne
es jetzt
die wäre ich jetzt nicht hier so.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Das fand ich auch sehr schön, ja.
Ja, und ich glaube, die Franzosen haben es auch gemacht. Also das finde ich einen schönen Trend so. Wenn das ein Trend wird oder ist, dann finde ich das sehr schön. Ja,
absolut. Ja, cool. Also das war ja dann eine schöne, wenn auch nur halb royale Nachricht. Wir haben den Bogen zu den Royals ja hinbekommen.
Ja, irgendwie, ja, genau. Ja.
Und gut, und dann möchte ich auch was Positives nehmen für mein Jubiläum der Woche, nämlich das goldene Hochzeitsjubiläum von Karl dem 16. Gustav von Schweden und Königin Silvia. Also das Königspaar hatte goldenes Hochzeitsjubiläum. Goldene Hochzeit ist 50 Jahre verheiratet.
50 Jahre, ja.
Genau, ja, Wahnsinn. Und ich sage immer noch, ein Glück haben die geheiratet, noch in den 70ern, weil das Hochzeitskleid von Silvia war ja, ich sag mal, sehr, sehr klassisch.
Ich ahne, worauf du raus willst, ja.
Im Vergleich zu Diana, die ja dann die nächste offizielle große Braut war, die war ja ein einziges großes Sahnebisee. Und ich sag nur, das Kleid von Silvia ist halt heute noch echt total klassisch und schön. Ich finde, das könnte man heute genauso auch wieder tragen, während das Kleid von Diana, ich glaube, keiner mehr tragen konnte nach 83, oder? Also es war irgendwie
grauenhaft. Ja, es war halt sehr viel Material, sehr viel großer Materialeinsatz. Und ja, ich weiß auch nicht, was da in den Köpfen vorging. Aber gut, es war damals der Geschmack und ich will nicht wissen, wie viele Frauen gesagt haben, oh mein Gott, Diana, du hast es raus. Und genau so will ich es auch in Hinterpusemuckel bei meiner Hochzeit.
Ja, genau.
So, ne? Aber gut. Und ja, nee, da hat sie echt Glück gehabt. Ja,
also ich sag, das hält heute noch stand. Es war von Dior auch damals. Also das ist ja auch heute noch eine gute Marke. Was ich auch irgendwie total entzückend finde, ist so die Tradition, die gibt es in Deutschland irgendwie gar nicht mehr, sage ich jetzt mal. In Schweden war es üblich, in den 50ern, 60ern, 70ern und auch später zur Hochzeit tatsächlich Hochzeitskronen zu tragen. Und also so kleine Krönchen und tatsächlich auch in meiner Verwandtschaft, wenn man sich so anguckt, die ganzen Hochzeitsbilder, so 50er, 60er und so oder vielleicht sogar auch noch früher. Da hat halt jeder so sein Krönchen. Manchmal sind das geliehene Krönchen, manchmal sind das Familienkrönchen, die so weitergegeben werden, also wie so Schmuck weitergegeben wird auch und so. Und das ist in Schweden was total Normales. Und ich fand das so entzückend und das ist irgendwie was, ich weiß, dass es die Tradition in Deutschland auch gab, zumindest in den 50ern, aber eher so, ich sag mal, im ländlichen Raum. Während das im Schweden zum Beispiel, also tatsächlich eine Zeit lang wirklich total Trend und üblich war. Und ich fand das jetzt so entzückend, weil zum Goldenen Hochzeitsjubiläum haben halt im Internet auch ganz, ganz viele Leute halt einfach ihre alten Hochzeitsfotos gepostet, um auch zu zeigen, ja, wir sind quasi auch jetzt schon so lange verheiratet und so. Und diese ganzen alten Fotos hatten alle mit allen Krönchen. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich fand das so süß.
Aber haben dann die Bräute haben dann eine Krone gehabt oder die ganze
die
Gesellschaft?
Die Bräute. Und es waren auch oft so Kronen. Also das war jetzt nicht so ein Diadem wie bei Königs, sondern das waren wirklich so, also so wie Froschkönig-Kronen. So wirklich so kleine Krönchen in der Mitte des Kopfes und so. Also total entzückend. Man kennt das, glaube ich, in Deutschland nur noch, also heutzutage nur noch von so Trachten. So Trachtenkrönchen gibt es ja auch.
Ja.
Aber das fand ich sehr, sehr süß. Und ja, also ich habe mir das alles angeguckt und wir hatten tatsächlich einen royalen Event-Clash, habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie erlebt. Und zwar, und das kommt auch wirklich selten vor, am gleichen Tag wie das goldene Hochzeitsjubiläum in Schweden, das 6 Stunden lang übertragen wurde und das ich geschaut habe, während ich Gemüse schnippelte, wurde auch auf dem ZDF, also das lief im schwedischen Fernsehen, das habe ich halt im schwedischen Fernsehen geguckt, und im ZDF wurde aber zeitgleich Trooping the Colour übertragen in Großbritannien, was ja der offizielle Geburtstag von Charles halt ist. Also das ist nicht sein richtiger Geburtstag, aber da wird er immer gefeiert. Da ist halt Trooping the Colour, es ist halt immer so eine riesen Militärparade im Grunde mit Pferden und aufmarschieren und so weiter und so fort.
Und immer die Frage ist, wer sitzt dann in der Kutsche?
Wer
darf in der Kutsche
mit?
Sitzen?
Genau, also William ist wieder geritten und so weiter. Und dann kommen auch mal die Kids von William und Kate, kann man dann sehen, da ist man man ja auch immer gespannt und so. Also, und was haben sie an? Und ach, dieser ganze Kram. Naja, und auf genau. jeden Fall lief es halt parallel. Und ich kam mir ein bisschen vor hier wie zu jüdischen Zeiten, wenn man zwischen den Vorentscheiden hin und her switcht. Weißt du, so ZDF, okay, langweilig, zurück, 50. Jubiläum. Aber ich hab dann hauptsächlich Schweden geschaut. Und das war einfach sehr schön. Also du hattest einen Gottesdienst, ganz klassisch, das haben die ja halt fast immer. Und dann gab es das durch die Stadt, ich sag mal, Segeln und Reiten. Also die haben ja da immer so eine Tour, die
diese
machen.
Diese Barkasse.
Das ist auch die gleiche Tour, die sie gemacht haben zur Hochzeit und die sie zum 80. Geburtstag von Karl Gustav gemacht haben und die sie zu was weiß ich was. Also die machen immer diese gleiche Tour. Und zwar gehen die dann immer von der Kirche quasi runter zum Kai. Da wird dann die, du sagst es, Barkasse, wenn man das so nennen kann.
Ich glaube, oder Schaluppe, ich weiß nicht, wie die das nennen.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein Ruderboot. Betreten sie dann und das ist halt natürlich in Schweden sehr cool, weil du halt einfach mitten in der Stadt Wasser hast. Dann kannst du einfach einen Teil dieser Cortege, die du halt durch die Stadt machst und dann eben rechts und links dem Publikum winkst, kannst du halt einfach auf dem Wasser machen und das ist halt schon geil. Und ja, und dann sind sie halt ein Stück, wie gesagt, auf dem Fluss dann da gefahren. Und dann legen sie an und den Rest sind sie dann halt in der Kutsche durch die Stadt gefahren und dann endet das Ganze eben am Schloss wieder. Also das ist so eine große Runde. Ja, und das war cool. Und was ich da halt besonders toll finde, also ich habe halt gemerkt, ich bin doch ein sehr großer royaler Fan, weil ich glaube, ich habe mich da für Dinge begeistert, wofür andere sich halt gar nicht begeistern können. Also das schwedische Fernsehen hat da auch wirklich in die tiefste Kiste gegriffen und hat alle Leute rausgegraben, was auch immer. Und es gab halt einen besonderen Orden, der halt verliehen wurde zum 50. Hochzeitsjubiläum. Das war quasi ein Konglomerat von Silvias und Karl Gustavs Monogramm, stilisiert. Und das war so eine goldene Medaille und so weiter. Also sehr, sehr schön. Und dann haben sie den sogenannten, und das fand ich so geil, Oberintendanten der Orden eingeladen, der da gute 10 Minuten lang uns erklärt hat. Der hat nämlich diesen Orden entworfen, also was er da gemacht hat und warum er das so gemacht hat. Und dann ging es auch noch irgendwie darum, um Bänder und dass ja die Männer, die haben ja dann so Bänder quasi, damit man das, also so ein kleines kurzes Band, damit man das so anhängt, so wie man das kennt vom Orden. Und die Frauen, die kriegen aber immer eine Schleife. Also die haben gar kein Band, sondern die haben immer so eine Schleife, so eine Rosette. Und dann hat er halt auch erklärt, warum das so ist und welche Farben und warum da so Goldränder sind und was das symbolisch bedeutet. Und dann hat ja Silvia auch noch einen sehr, sehr seltenen Orden bekommen, der sehr selten verliehen wird für ihre humanitären
Einsatz.
Einsatz auch mit ihrer Stiftung und so weiter. Naja, und auf jeden Fall fand ich das echt total spannend, weil dann hat er auch noch alte Orden mitgebracht vom letzten Mal, als eine goldene Hochzeit in Schweden gefeiert wurde, was ich glaube 1932 war. Und dann hat er das noch mitgebracht und hat davon erzählt und so. Und ich habe das alles gesehen. Es ging wirklich so 10 Minuten. Es war nicht so lang. Und ich dachte so, wow, ich könnte dem noch eine Stunde zuhören. Ja, also ohne Scheiß. Ich glaube, da war ich die Einzige, die sich da echt für begeistern konnte. Dann hatten sie den Floristen eingeladen, der über das ehemalige Brautbouquet von Silvia gesprochen hat. Und lauter so ein Kram, wo andere Leute die Augen verdrehen und sagen, was für ein Scheiß. Also die haben sehr tief in die Kiste gegriffen und ich so, geil, ich liebe es. Und dann war tatsächlich auch noch, was ich auch sehr cool fand, war, es gab eine kleine Berichterstattung darüber. Und das ist ja was wir ja jedes Mal haben, aber das ist mir irgendwie gar nicht so richtig vor Augen gewesen. Diesmal gab es eine kleine Berichterstattung über die Soldaten, also den Marinekorps, die halt diese Schaluppe da halt rudern. Ja, also die müssen da ja rudern. So ein bisschen wie die Sklaven in Ägypten, das hat auch so echt sowas so ein bisschen davon gehabt. Und dann haben die aber erzählt, wer das denn ist und was denn, das sind ja alles junge Leute, groß, stark und so, also Männer und Frauen aber beide. Und
ja,
das
guck mal,
ist halt
da musst
auch,
du ja auch das, ja, ja, du musst also es koordinieren schon, und so.
Genau,
und
du musst auch sportlich echt fit sein. Und dann haben sie halt mit der, also das ist eine Frau, die den Rhythmus vorgibt, dann haben sie mit der gesprochen, wie sie das macht und was da daran so wichtig ist und so. Aber dann ging es zum Beispiel auch darum, das fand ich alles wirklich sehr, sehr spannend, dass die alle eine gewisse Größe haben müssen, damit dieser Ratio von Größe zu Ruder zu Sitz quasi, damit das alles irgendwie perfekt stimmt und so. Und ich dachte so, geil. Also ich fand das wirklich, und dann haben die ja wirklich auch mehrfach geübt. Also die üben ja immer eine gute Woche vor dem Event, üben die ja auch immer, wie das ist mit Anlegen und Synchronität und so Kram. Und wie das dann so ist. Und dann wurde auch irgendwie der Mann, der da offiziell für verantwortlich ist, wurde da gefragt, also da stehen ja dann auch noch so 3 Befehlsmänner sozusagen, also irgendwie einer am Steuer und einer in der Mitte und so, was die da eigentlich machen. Und da habe ich gehört, dass der Typ an der Spitze nur dafür da ist, die Fahne, die da ja an der Spitze im Wind flackert, die Fahne aus dem Gesicht des Königspaares wegzuhalten. Also der steht da quasi nur den ganzen Tag, damit, falls die Fahne nach vorne flackert, er die nachher wieder wegdrücken kann. Und ich dachte, das ist doch mal ein geiler Job, oder?
Also dafür fühle ich mich qualifiziert.
Ja, aber offiziell, aber solche Dinge, und es war total lustig, aber der vorne an der Spitze, der hat auch ein bisschen die Arschkarte. Der hat zwar den einfachsten Job mit der Flagge, aber der steht so schief, weil die Spitze ja vorne so ein bisschen schepp auch ist.
Ja, ja.
Und da hat er gesagt, und wenn du da halt einfach 2 Stunden stehst, dann hast du wahnsinnige Schmerzen in den Füßen und in den Knien. Und deswegen hat er da so eine spezielle Gummimatte hingelegt bekommen, aber das macht es halt auch nur halb besser. Und ich dachte so, geil. Also solche Details finde ich halt wirklich richtig spannend. Naja, und dann habe ich mir das alles angeguckt und dann gab es natürlich am Abend gab es noch einen Opernbesuch, und also die Oper hat halt quasi ein Konzert aufgesetzt mit speziellen Überraschungen auch und so, was ganz nett gewesen ist. Mhm. Und dann gab es noch ein kleines Konzert. Also die haben ja dann ihre Kortege gemacht und dann sind sie quasi angelangt bei so einer, haben sie so ein öffentliches Konzert gemacht, eine Stunde, das habe ich mir auch noch angeguckt, so als und da wurde die Liebe gefeiert, also hattest du lauter so Schmulzen, das war zwar schön, aber war auch ein bisschen, und die Moderation war sehr gut, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und so, was man halt so macht, und da wurde halt echt dann so die Liebe gefeiert Also ich sag mal so, es war sehr ähnlich zum kurz vorher stattfindenden 80. Geburtstag von König Karl Gustav, und damit gehe ich gleich sozusagen weiter zu unserer Kategorie bei Royals unterm Sofa, weil der 80. Geburtstag von König Karl Gustav, der ist auch dieses Jahr gewesen und auch, wie gesagt, kurz vor diesem 50. Jubiläum, deswegen dachte ich mir auch so, okay, also du musst halt zwei große Geschichten da aufsetzen. Und ja, und der 80. Geburtstag von König Karl Gustav war am, 30. April. Und jetzt eben quasi im Juni war dann das Goldene Hochzeitsjubiläum. Naja, und am 30. April war es im Grunde ähnlich vom Ablauf her. Du hattest am Vormittag halt einen Gottesdienst, dann gab es eine Militärparade, wo dann eben die ganzen Streitkräfte und Chor und was nicht immer ihm als dem König im Schlosshof gratuliert haben. Da gibt es ja im Schlosshof immer so dieses, wir überreichen Blümchen und rufen Hurra, ja, Hurra, Hurra und so weiter. Und am Abend gab es dann ein Festessen, das wurde aber nicht offiziell übertragen, genauso wenig wie übrigens auch das Essen zum Goldenen Hochzeitsjubiläum. Da gab es auch ein privates Essen mit privat eingeladenen Gästen, das auch nicht übertragen wurde, was natürlich ein bisschen Privatsphäre muss man denen ja auch lassen.
Ja, ja, klar.
Und dann gab es zum Geburtstag aber noch ein großes Galadinner, wo halt echt alle möglichen gekrönten Häupter da unterwegs waren. Und das war auch das erste Mal, dass Estelle offiziell bei einem Galadinner dabei war. Und was total entzückend war, ich meine, Estelle ist 14 und die ist aber total ungezwungen und losgelöst. Vielleicht, weil sie 14 ist, ist sie da halt auch mit den ganzen Gästen umgegangen. Und dann ist es ja so, dass du ja Tischherren und Damen hast. Also du hast ja rechts und links von dir quasi Leute, die du ja auch quasi als Königsfamilienmitglied dann auch unterhalten musst. Und da wurde halt gefilmt, wie sie wirklich total energetisch sich unterhalten hat und so. Und wir fragen uns alle, worüber sie da eigentlich gesprochen hat, weil sie total animiert alles Mögliche erzählt hat. Also total wie halt so eine 14-Jährige. Und ich dachte es ist also wirklich super positiven Eindruck hat sie da hinterlassen. Und was ich auch noch ganz cool fand, war, dass Victoria zum Geburtstag in Uniform aufgetaucht ist. Also zum Abendessen dann hatte sie wieder normal Kleid und so weiter an, so wie man sie halt kennt. Aber der Teil, wo sie auf dem Balkon gewesen ist mit der Familie und so weiter, der war in Uniform. Und da muss ich sagen, die Uniform steht ihr halt echt gut. Also, und es ist aber sehr ungewohnt.
Sie zeigt sich ja auch immer wieder so.
Ja,
ne?
Also natürlich. Aber es ist
mit
doch
den
ungewohnt,
Trainings
sie in Uniform
sie
zu sehen. Ja, ja, aber bei offiziellen Anlässen ist sie halt sehr selten in Uniform. Und ich glaube, das war halt so, um das auch zu repräsentieren. Und sie ist ja jetzt auch... ist ja auch jetzt vom Rang her quasi nach der längeren Geschichte, die sie hatte. Im Oktober ist sie jetzt auch aufgestiegen und so. Also ja, aber das war auch mal ganz cool. Und natürlich am tollsten sind immer die Enkelkinder. Also die da halt rumhüpfen und irgendwie, also ja, und ich meine, gut, die
sind ja auch viele.
Also, ja, also ich meine jetzt die Jungs von Sophia und
Madeleine?
Auch der Sohn von...
Ach so, ja. Mein
ja, aber auch der Sohn von... Also Madeleine, Sophia und Silvia und Victoria, die sind ja alle ungefähr gleich alt. Also deswegen, die sind da auch, ich sag mal, ein Kopf und ein Arsch. Also die sind da auch unterwegs. Da musst du auch aufpassen, dass die, glaube ich, so streichmäßig nicht zu viel Mist anstellen zusammen. Und was aber sehr, sehr niedlich war tatsächlich, zum Gottesdienst beim Hochzeitsjubiläum. Da war jetzt auch das kleinste Kind, also das Baby.
Die Ines? Oder
ja,
Iris.
Genau.
Ines,
genau, ne? War halt, also die ist ja eigentlich kein Baby mehr, ist eigentlich schon ein, wie sagt man, schon so ein Kleinkind quasi fast. Mhm. Und die war dabei und die war so entzückend. Die war total fit und hat irgendwie alle angelacht und hat gewunken. Dann hat die Nanny sie halt quasi rausgebracht nach, ich weiß nicht, einer halben Stunde oder so. Die war dann zu unruhig, ist ja auch klar. Und dann hat die Nanny sie halt rausgebracht und dann hat die noch, also als sie dann so, sie war ja dann so, dass sie über die Schulter guckte. Und dadurch sah sie halt, dass alle Leute, die da halt saßen und sie anguckten. Und dann winkte sie so ganz niedlich in alle Richtungen. Ich dachte so, oh mein Gott, mein Herz. Also das war sehr, sehr schön und ja, und überhaupt. Also es war wirklich alles sehr, sehr toll und es wurde viel gefeiert und es wurden viele Reden gehalten, viele davon langweilig, aber einige auch wirklich sehr süß. Und was ich halt sehr schön fand war, ich meine, Silvia hat eine Rede gehalten auf ihren Mann zum 80. Geburtstag und was ich da sehr, sehr hübsch fand war oder sehr, sehr erwärmend war, dass sie halt gesagt hat, ja und also wir sind halt jetzt schon so lange zusammen und wir kennen uns jetzt schon so gut, also sinngemäß. Und es ist heute noch genauso wie damals. Wir gucken uns an und wir wissen einfach, was wir voneinander, also was wir denken. Also das ist, wir sind sozusagen eine Einheit und das war vor 50 Jahren so und das ist heute noch genauso. Und ich dachte so, und Victoria wurde dann auch in einem Interview gefragt von wegen, ja, ihre Eltern und jetzt Jubiläum und so weiter. Und dann hat sie, das erste Mal habe ich sie darüber reden hören, das habe ich auch noch nie vorher gehört, darüber gesprochen, wie das für ihre Mutter gewesen ist, als sie halt damals als, ja, Bürgerliche einfach in diese Welt reingekommen ist, des Hofes und so weiter. Und das ist eben sowas, wie die Prinzessinschule, wie man das ja schon kennt, dass die halt einfach so Hilfestellung bekommen, so von wegen, ja, also das sind die Etikettensachen, das musst du wissen, das musst du tun und so. Das ist so eine 4-, 5-, 6-, 8-wöchige Geschichte, dass es sowas halt offiziell überhaupt nicht gab. Und jetzt war es ja so bei Silvia, dass natürlich dann aber trotzdem Leute da waren, die ihr zur Seite standen. Also zum einen waren das die Schwestern von Karl Gustav, die natürlich wirklich gesagt haben, okay, gut, also das fand ich sehr süß. Also die Schwestern und vor allen Dingen aber tatsächlich Königin Margarete und ihre Schwester, die ja auch eigentlich schwedische Prinzessin von Haus aus ist, die haben Silvia damals eingeladen, also als klar war, dass die beiden sich verloben werden und dass da jetzt sozusagen sie so eine Schulung muss oder Etikette und was nicht alles. Die haben sie eingeladen quasi zum Kaffee und haben gesagt, so hat sie gesagt, und du kannst uns alles fragen, alles. Wir werden dir auch alles sagen. Alle Fragen, die du hast, stell sie uns. Und ich glaube, das ist, wenn du so ganz jung und unerfahren in so eine Situation geschmissen wirst, glaube ich, ist das Gold wert, ja. Und dann
vor
ist ja
diese Akzeptanz.
Ja,
ne? Also dieses
das
nicht, dass dann noch so von wegen, was du wagst das hier jetzt reinzuhalten.
Ja,
so
Stutenbissigkeiten.
Wir helfen dir tatsächlich.
So. Ja,
ne?
Ja, genau. Das war auch sehr schön. Das hat man auch gesehen bei dem ersten offiziellen Auftritt nach der Ankündigung der Verlobung. Das war ein Opernbesuch. Da hat ja Silvia ein Diadem getragen und dieses Diadem war das ursprüngliche Diadem von Karl Gustavs Mutter, worüber die Schwestern die Herrschaft hatten. Also die Schwestern haben bestimmt, wer das tragen durfte. Ja. Und die haben ihr dieses Diadem gegeben als Symbol auch für die Öffentlichkeit, um die Akzeptanz zu zeigen, die diese Familie gegenüber von Silvia hatte. Und Silvia hat das halt erzählt und hat gesagt, wie gerührt sie war auch von dieser Geste. Mhm. Aber die zusätzliche Geschichte dazu war, dass die damals diese Diademe, das wurde ja übrigens in der einen Doku auch, habe ich schon mal drüber gesprochen, erzählt, diese Diademe wurden ja anders befestigt im Haar als früher. Und damals haben die das so hart befestigt am Kopf und das ist ja, wiegt ja auch ein bisschen was, dass sie tatsächlich nach ungefähr den ersten 30 Minuten oder so gedacht hat, sie wird ohnmächtig. Also sie hat so Probleme gehabt und so Kopfschmerzen und alles. Und dann wurde quasi so ein Notbehelf wurde dann noch wie gemacht und so. Aber ja, aber allein diese Geste war halt schon sehr schön und tatsächlich war es auch der Großvater von Karl Gustav, der ja damals, also der ja König war, der hat auch also Hilfestellung und so weiter gegeben. Und was auch so total lustig war, Silvia war ja insofern auch etabliert, weil die haben sich ja bei Olympia kennengelernt, Karl Gustav und sie. Und Silvia hat ja damals bei Olympia auch, war ja die Chefhostess. Also da musst du ja auch ein bisschen was drauf haben, damit du da alle Hostessen unter dir verwaltest. Und sie sprach halt 7 Sprachen. 3 davon natürlich auch von Haus aus, also Portugiesisch, / Brasilianisch, Deutsch und natürlich Englisch und dann konnte sie auch noch Französisch und was nicht alles. Und dann gab es eine Anekdote, da erzählte da war sie zum Kaffee eingeladen, da war halt auch der Altkönig da und dann fragte er so ganz beiläufig, ja, welche Sprachen spricht denn Fräulein Silvia? Und Fräulein Silvia so, 7 und irgendwie 3, nur so ein bisschen und so. Und er so, was? Also da, also sie war gut geeignet für die Position. Und dann gibt es ja auch immer noch diese Anekdote, wo es ja auch immer heißt, dass das der große Eklat, weil es natürlich dadurch, dass der Großvater der König war, war das wirklich sehr oldschool. Also das war zum damaligen Zeitpunkt noch viel oldschooler als alle anderen. Mhm. Einfach, weil der natürlich eine Generation zurück war, weil natürlich die Elterngeneration von Karl Gustav natürlich verstorben war. Und ja, und dann, als Silvia dann da reinkam, also ins Schloss und sozusagen und der Alltag losging, da wollte sie erstens, dann hat sie ein kleines Zimmerchen bekommen, das war dann ist sie im Büro und dann hat sie halt nach einer Schreibmaschine gefragt. Und dann haben die alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, so, warum will Fräulein Silvia eine Schreibmaschine und so und wofür, das braucht sie doch gar nicht und so. Und dann hatte sie eine Schreibmaschine und so weiter, also es war alles so, oh mein Gott, neue Sitten im Palast. Mhm. Naja, auf jeden Fall und das wurde so alles ein bisschen wieder aufgerollt und natürlich hat man ganz viele Bilder gesehen, auch von der Hochzeit und so. Und da habe ich tatsächlich auch Sachen gesehen von der Hochzeit. Die wurde ja damals auch live übertragen im TV. Da habe ich Sachen und gesehen und auch erfahren über die Hochzeit, von denen ich vorher noch nie gehört habe, weil natürlich das auch, also wenn darüber gesprochen wird, wird halt immer das Gleiche gesprochen. Über die Krone, über das Kleid und so. Aber da waren auch ganz viele Details dabei, auch wie der Strauß und so weiter und andere Dinge, die ich auch das erste Mal gehört und gesehen habe. Und da dachte ich, ach, das finde ich wirklich spannend, ja. Also es war jetzt sehr lang, entschuldige, aber das fand ich alles sehr toll. Also das war alles sehr schön. Das heißt, in Schweden haben wir gefeiert. Heute war übrigens, heute ist Midsommar in Schweden, genau. Also wird Midsommar gefeiert.
Oder nicht von gestern auf heute?
Genau, genau.
Von Freitag auf Samstag, oder?
Genau. Ja, also 21. offiziell, aber natürlich ist das Wochenende immer das, an dem gefeiert wird. Und ja, also es ist genug los in Schweden, aber alles positiv. Und ja, und dann kommen wir vielleicht zu Norwegen, oder?
Ja, wo es dann nicht ganz so positiv ist, muss man ja leider so sagen. Ne?
Fangen wir mal an mit Marius Borhøiby. Das ist der Sohn von Mette Marit, den sie ja mit in die Ehe gebracht hat, als sie Håkon geheiratet hat. Håkon, der Kronprinz von Norwegen, sie deshalb ja auch Prinzessin von Norwegen. Und ja, und wir haben da schon auch ausführlich drüber geredet. Ich glaube, jeder Podcast, der mit Royals zu tun hat, hat da ausführlich schon drüber geredet. Im Endeffekt lief zusammengefasst, Marius ist... Ich überlege gerade, wie alt ist der? 31?
Warte mal, der ist 97 geboren, also lass den, wie alt ist der jetzt? Oh Gott, oh Gott.
Warte, ich google es.
29 ist er, 29 müsste er jetzt sein. Ja.
Okay, genau. So. Naja, und super. Und also auf jeden Fall alt genug, damit er weiß, was er macht. So. Und er ist verhaftet worden wegen Gewalt gegen seine Freundin. Also man hat damals, damit fing es an, das ist auch so ein Bild, das mir auch echt im Kopf geblieben ist. Man hat damals dann Fotos gesehen aus der Wohnung, da gab es einen Streit mit seiner mittlerweile Ex-Freundin, wo halt einfach ein Teil der Wohnung zertrümmert war, aber auch ein Messer in der Wand steckte. Und dieses Messer in der Wand, das ist so was, wo ich echt doch so, also... Ja, naja.
Ja,
und dann, dann stellte sich heraus, dass er also nicht nur eine Drogen- und Partyvergangenheit hat, oder was heißt Vergangenheit, also Aktualität, sondern dass er auch schon über Jahre hinweg, über mehrere Freundinnen auch hinweg, das war jetzt nur die letzte quasi, gewalttätig gewesen ist, in Beziehungen ausgerastet ist. Und also wie ich es mitbekommen habe, ist ja gewalttätig gewesen, nicht gegen die Freundin, sondern hat halt Möbel zertrümmert und so ein Kram. Und war halt aber verbal missbräuchlich, aggressiv halt, genau. Mhm. Und ich meine, wenn da so ein Messer in die Wand gerammt wird
und gut. Ist nicht entspannt, sagen wir es mal so, ne?
Genau. Und dann kam und da ist er halt verhaftet worden und dann hat er sich aber auch entschuldigt, aber dann kamen immer mehr Dinge zum Vorschein, wie es halt mal so ist, wenn dann einmal der Vorhang zurückgezogen wird, dann trauen sich auch mehrere Leute, sich zu äußern, auch Ex-Freundinnen, die vorher halt nichts gesagt haben. Dabei machte teilweise auch das Elternpaar, sage ich jetzt mal, nicht das beste Bild, weil auch die Ex-Freundin meinte, sie hätte versucht, mit Mette Marit, also der Mutter von Marius, zu sprechen und die hätte das aber abgewürgt oder hätte gar nicht erst den Anruf angenommen und also lauter so Geschichten. Das Ganze eskalierte dann, weil dann eben rauskam, dass er eben noch mehr Dinge begangen hat, Drogenbesitz und irgendwie dann Fahren ohne Führerschein und was nicht alles. Aber das waren im Vergleich zu den eigentlichen Anklagepunkten, nämlich Vergewaltigung, eigentlich nur Kinkerlitz in Anführungszeichen. Er ist also dann wegen 4 Vergewaltigungen angeklagt worden. Teilweise waren die Opfer auch gar nicht sich dessen bewusst, dass er sie vergewaltigt hat, weil er hat, also weil sie
wohl im Schlaf,
so,
ne?
Ja, weil sie so ausgenockt, also genau, weil sie so ausgenockt waren oder eben sich das Ganze nicht bewusst waren. Und aber man weiß das, weil er das gefilmt hat. Und er hat diese Filme auch geteilt mit seinen Boys, ja. Also da gibt es auch so eine Geheimseite, wo zu sagen, wo du da nur so mit so super Passwort und super irgendwie, keine Ahnung, gecodet und was nicht alles so. Naja, und das stelle ich mir halt, also es ist so, schon schlimm genug, wenn du vergewaltigt wirst, aber ich finde es doch viel schlimmer, wenn du nicht weißt, dass du vergewaltigt wurdest. Und dann klopft also quasi die Staatsanwaltschaft bei dir und sagt, entschuldigen Sie bitte, aber wir brauchen Sie als Zeugin, Sie sind vergewaltigt worden. Also what the fuck? Ja, also
ja, vor allen Dingen, wo man halt auch weiß, dieses, also nicht weiß, wer das eigentlich alles schon gesehen hat.
Ja.
Und ja, ne, also du quasi so ein bisschen wie bei, also nicht, dass es das Gleiche ist, ne,
naja.
Aber was wir auch bei Colleen Fernandez hatten, so dieses, da wird Missbrauch mit dir betrieben und du bist es dem Ganzen gar nicht bewusst,
ja.
Aber eine große Anzahl von Menschen anscheinend schon, weil so, ne?
Ja, ja.
Das, ja, ja.
Ja, und also er hat grundsätzlich auch ganz, es gibt ganz viele Filme und so weiter, also nicht nur von vermeintlichen Vergewaltigungen, sondern eben auch generell, dass er halt heimlich Sachen mitgefilmt hat und so.
Ja.
Also ja, es ist halt, naja, also es öffnete sich ein riesengroßes Loch und da das Ganze hat noch andere Blüten getrieben, so von wegen, dann kam ja raus, das ist ja immer noch eine meiner Lieblingsdetails, dass ja einfach bei so einer Party einer die Kreditkarte, so eine Tankkarte geklaut hat, die da halt rumlag, weil natürlich Marius in der Wohnung des Königspaars, also im Palast des Königspaars gefeiert hat, ohne dass das Königspaar das auch wusste. Und ja, und dann hat er einfach quasi ein Jahr lang auf diese Tankkarte getankt und keiner hat es mitgekriegt, ein Jahr lang.
Das finde ich halt auch krass, so von wegen, hallo, also ich meine, weißt du, bei uns irgendwie, wenn du da irgendwie mal im falsch parkst, wirst du schon irgendwie, ne, aber da anscheinend Geld spielt keine Rolex und liebe Steuerzahler.
Das ist auch so, ne? Krass, ja.
Also und ich meine, gerade so für ein Königshaus, ne, wo die ja sowieso immer da schon unter Rechtfertigungsdruck stehen, aber ja gut, okay.
Mhm. Also ich kann mir halt vorstellen, was ich mir halt vorstellen kann, finde ich noch halbwegs erklärbar, ich meine, du hast was verrecht, aber das finde ich noch halbwegs erklärbar, weil die gehen ja davon aus, das ist ja eine Karte, die ist nur zum
Tanken
gedacht.
Klar, das ist vielleicht für ihn war und er hat es genutzt. Oder
ja, genau. Immer, und dann kriegen die halt einfach nur die laufenden Tankrechnungen rein.
Ja.
Aber die sehen ja nicht, wer hat getankt, wo wurde getankt oder so, sondern die sehen ja nur, da kommt eine Tankrechnung rein. Diese Tankrechnung kommt wie alle 4 Wochen oder was, also regelmäßig, so wie sie vorher auch gekommen ist. Weil ich meine, so ein Auto ist ja dann wahrscheinlich verhältnismäßig alle 4 Wochen oder was, alle 3 Wochen, was weiß ich, wie auch immer, wie viel man fährt. Naja, und auf jeden Fall aber allein die Tatsache, dass das halt einfach so gelaufen ist und ich dachte so, wow. Also das ist so, und was ich auch so, also auch eine von diesen Anekdoten, also wir wissen auch zum Beispiel, dass doch die haben doch auch so ein Golfkart irgendwie gegen die Mauer gefahren, irgendwie, wo so eine halbe Mauer irgendwie eingestürzt ist im Park vor dem Schloss. Und was auch noch war, das hat man später dann gesehen, das meinte ich ja mit, die haben auch alles mitgefilmt, die haben ja dann im Palast auch gefeiert und dann gibt es ja auch so eine Szene, wo halt diese vermeintlichen Gäste auf so einem Segway durch das Schloss geflitzt sind, wo sie eigentlich, also du darfst ja noch nicht mal, ich weiß nicht, einen Roller benutzen oder so. Also das sind alles so auch disrespektvolle Dinge und so weiter. Nein.
Ja, genau.
Aber egal. Also es ist ganz, ganz viel quasi dann jetzt raufgekommen. Aber das Wichtigste war natürlich eben diese Anklage wegen Vergewaltigung. Und Marius saß dann jetzt auch recht lange tatsächlich auch in Untersuchung.
In U-Haft,
gell? Also fast ein Jahr jetzt.
Und er ist auch nicht
oder?
Rausgekommen. Er
Richtig.
Ist auch nicht rausgekommen. Das
er
fand
hat
ich
mehrfach
ganz interessant.
Ja auch darum gebeten, dass er mit so einer Fußfessel. Genau, mit
Fußfessel,
wo du da halt nur so einen bestimmten Raum, also dich in einem Raum bewegen darfst halt, dass er rauskommt und so weiter. Es hieß auch, es gäbe keine Fluchtgefahr und so weiter. Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, also oder nicht die Staatsanwaltschaft, aber der Richter hat gesagt, nein, es mag keine Fluchtgefahr bestehen, aber es besteht auf jeden Fall eine Verdunkelungsgefahr für potenzielle Beweise. Und das hat man auch schon gesehen, weil vorher nämlich, da war auch noch ein Riesending von wegen mit dem Handy und dass da Daten gelöscht worden sind und so weiter. Also da ist ja ganz, ganz viel gelaufen und das war auch begründet. Der ist also nicht rausgekommen. Das hat ihn schon angepisst. In der Zwischenzeit muss man sagen, hat Mette Marit, seine Mutter, ja auch einfach, die hatte Lungenfibrose. Das ist eine Lungenkrankheit, die mit der Zeit immer schlechter wird. Das weiß man von dieser Krankheit. Also die ist nicht heilbar oder so. Und irgendwann ist es dann soweit, dass du einfach eine neue Lunge brauchst bei dieser Krankheit. Und es war jetzt so, dass halt zeitgleich zu dieser ganzen Geschichte, die natürlich, glaube ich, auch auch sehr belastend ist, ganz generell für die Familie natürlich auch, ihre Lungenfibrose halt immer schlechter wurde und sie jetzt so weit war, dass sie dann teilweise Auftritte auch schon mit Sauerstoff gemacht hat, wo dann ihr Adjutant hinter ihr so einen Sauerstoff, wie sagt man, so eine Flasche getragen hat. Und sie halt wirklich den Sauerstoff so in der Nase hatte und so. Da gab es 2 oder 3 Auftritte, wo sie das tatsächlich mit Sauerstoff gemacht hat, wo alle schon gedacht haben, das sieht aber schon sehr schlecht aus, ja. Es hieß auch immer vorher schon, dass sie jetzt Untersuchungen durchläuft, dann hieß es tatsächlich auch Anfang Juni, am 5., glaube ich, wurde die offizielle Pressemitteilung gegeben, dass sie auf die Spendenliste gesetzt worden ist. Was ja bedeutet, dass es jetzt wirklich man wird dann auf eine Spendenliste eng, ne? gesetzt, genau. Also man wird auf die Spendeliste gesetzt, wenn man die Prognose der Ärzte ist, wenn man innerhalb der ersten 1 bis 2 Jahre eine neue Lunge braucht. So. Mhm. Und da haben wir aber alle gedacht, okay, sie ist vielleicht jetzt auch belastet durch den Prozess und so weiter. Und während halt das alles lief, lief halt auch diese Geschichte mit Mette Marit. Und dann hat Marius tatsächlich auch darum gebeten, entlassen zu werden mit eben dieser Haftschelle, mit dieser Fußfessel da, weil eben seine Mutter schwer erkrankt ist und er halt dann auch zu Hause bei seiner Mutter sein will. Ich fand, das war eine gute Argumentation. Mhm. Ich habe es ihm zwar nicht geglaubt, aber die Argumentation fand ich gut. Aber
ja, es ist schlüssig. Ja.
Er ist so oder so nicht rausgekommen. Also da sind die hart geblieben. Naja, und dann fand die Gerichtsverhandlung statt und da war auch wirklich teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit und so weiter. Teilweise waren auch, also die Journalisten, die da berichtet haben und so, die waren auch gebunden mit so NDAs, dass sie halt Namen nicht nennen dürfen, bestimmte Dinge auch überhaupt nicht über bestimmte Dinge reden dürfen. Da habe ich auch einen sehr interessanten, ich glaube bei Bunte war das, glaube ich, gewesen, sehr interessanten Podcast gehört, wo die eine Journalistin, die halt vor Ort gewesen ist, einfach gesagt hat, wir dürfen dann einfach Namen nicht nennen und versucht hat, so gut es geht, um die Sache drum rumzureden. Das fand ich auch sehr lustig, weil sie hat einfach Sachen grundsätzlich nicht sagen darf, ja, weil da einfach vom Richter diese Auflage kam. Da dachte ich mir auch so, okay, also die nehmen da auch da geht es in erster Linie um die Privatsphäre natürlich der Opfer, also dass die halt einfach nicht, also so weit geschützt werden, wie es halt möglich ist, obwohl man ja tatsächlich auch schon eigentlich weiß, wer und naja. Und das war auch alles sehr, sehr hart und das Ganze lief dann fast 6 Wochen und dann hieß es warten und jetzt 15. kam dann das Urteil. Und zwar ist er verurteilt worden wegen 2 Vergewaltigungen, also andersrum, 2 der Vergewaltigungen, also er ist verurteilt worden zu 4 Jahren Gefängnis und es waren insgesamt 40 Anklagepunkte und 34 dieser Punkte ist er schuldig gesprochen worden und 6 eben nicht. Und bei den 6, wo er nicht schuldig gesprochen wurde, waren auch 2 Vergewaltigungen dabei. Er wurde nämlich wegen 4 Vergewaltigungen beschuldigt und 2 Vergewaltigungen ließen sich halt nicht beweisen und wegen 2 ist er schuldig gesprochen worden. Und bei den restlichen 34 Punkten waren halt eben so Dinge dabei wie Fahren ohne Führerschein, also Verkehrsverletzung, Drogenbesitz, Gewalt gegen seine Ex-Freundin, also lauter solche Dinge. Manchmal auch Dinge, die, wie gesagt, ich finde im Verhältnis zu Vergewaltigungsvorwürfen halt Kinkerlitzchen sind. Ich meine, klar sollst du nicht ohne Führerschein fahren und klar sollst du keine Drogen besitzen, aber ich meine, da schadet er ja nur sich und nicht anderen sozusagen. Aber bei so einer Vergewaltigung ist es ja nochmal was anderes. Naja, und jetzt hat er, also er hat bekannt gegeben durch seinen Anwalt, dass er gegen bestimmte Punkte Einspruch erheben wird. Vor allen Dingen eben die Vergewaltigungsvorwürfe, weil er halt die ganze Zeit darauf besteht, dass die Vergewaltigungsvorwürfe halt Bullshit sind und nicht stimmen. So. Und ja, und das ist eben jetzt der Ist-Stand, also 4 Jahre Haft. Das ist weniger, als die Staatsanwaltschaft wollte. Also ich glaube, die Staatsanwaltschaft wollte, glaube ich, 7 Jahre. 7 also, Jahre. Aber ich finde, 4 sind, also sagen wir so, 4 finde ich, ist schon deutlich mehr als das, was ich erwartet hatte. Also ich war halt so hin und her gerissen, weil ich war nicht so sicher mit dem norwegischen Rechtssystem. Auf der einen Seite betonen die norwegischen Richter, Anwälte, Staatsanwaltschaft ja die ganze Zeit, dass Marius genauso ein Staatsbürger von Norwegen ist, quasi wie du und ich. Oder jetzt nicht wie du und ich, aber ja, so. Genau. Also nach dem Motto, er hat keine Vorteile dadurch, dass er halt zur Königsfamilie gehört. Und ich finde, das wurde auch ganz gut, da ganz gut gezeigt. Ich weiß halt aber auch nicht, ob ihm das zum Nachteil dann gereicht ist, weil dadurch, dass er ist halt nicht nach Hause gekommen mit der Fußfessel. Ich finde die Begründung dafür, nämlich Verdunkelungsgefahr, was ja absolut gegeben ist mit der Vorgeschichte, finde ich auch total berechtigt. Aber man hätte sich halt auch fragen können, ob nicht vielleicht eine andere Person, die eben nicht zur Königsfamilie gehört, vielleicht da mehr Spielraum bekommen hätte. Ja. Genauso wie jetzt auch der Staatsanwalt im Nachhinein halt befragt wurde und gesagt hat, dieses Urteil zeigt deutlich, dass wir niemanden bevorzugen, dass alle gleich sind vor dem Gesetz und so weiter, und hat das nochmal extra betont. Und ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich finde, Vergewaltigung ist halt abgesehen von Mord und Missbrauch und sowas natürlich, aber mit einer der schlimmsten Dinge, finde ich, die man einem Menschen antun kann. Und und das gehört dann einfach auch verurteilt.
Entsprechend bestraft. Ja, vor allem, ich finde es halt ganz interessant, weil es in eine Zeit kommt, in der du ja wo Eliten, also der Begriff Elite allein schon stark unter Beschuss ist. Und gerade in Norwegen, auch vom Selbstverständnis her, die sich so egalitär sehen, aber es natürlich auch nicht immer sind, ne? Weil du hast eben einfach Leute, die sind stinkend reich, du hast Leute mit großem Einfluss und dies, das, jenes, wie es das überall gibt. Ja, also das meine ich.
Wobei Norwegen ist doch eher so dieses, wir sind alle gleich, oder?
Also ja, eben, ja, genau, dieses Egalitäre. Aber, und wir haben vor allen Dingen sind wir auch, was Moral angeht und so weiter, alle Gleichberechtigung und dies, das, jenes, kein Rassismus und blablabla. Wir kennen die ganze Reihe. Und dann hast du aber halt zahlreiche Skandale, zum Beispiel rund um Epstein, ne?
Ja, ja.
Dass also Mette Marit da also komplett unhinged und, sag ich mal, sehr schlecht beraten war.
Ja.
Oder da
also
auch
eben
Diplomaten
auch freundschaftliche Kontakte zu Epstein.
Ja, genau, genau. Ne?
Das Ganze war übrigens auch noch, also das lief ja alles parallel zu diesem Prozess. Also
ja,
das
ja,
war
genau.
Wirklich,
ne? Also die hatten gut zu tun.
Ganz doller Sturm und auch Vorwürfe ihr gegenüber und so weiter. Also man kann ihr jetzt, ich sag mal so, man kann ihr in der Beziehung einfach nur Dummheit vorwerfen, weil sie halt einfach noch Kontakte mit ihm gepflegt hat, nachdem bekannt war, dass er halt wegen Pädophilie verurteilt wurde.
Würdest du das aber auch einem Andrew zugestehen? Dummheit?
Ja, aber dann auch Dummheit mit Verantwortung natürlich. Also beiden übrigens auch. Ja. Auch natürlich mit dem Mal. Weil ganz ehrlich, absolut, geht halt absolut gar nicht. Und ich finde, da ist sie auch berechtigt angegangen worden, aber das lief halt alles parallel zu dieser Gerichtsgeschichte.
Genau.
Und ich sag mal so, die Umfragewerte des Königshauses in Norwegen sind abgesagt, ich glaube bis zu 50%. Das war wirklich so, what?
Ja, sorry, aber auch halt leicht verständlich. Ich meine, wenn
natürlich.
Du halt, ne? Ich meine, also du wolltest, was ich der Epstein noch sagen wollte, das war ja nicht nur das Königshaus, sondern da waren ja auch Diplomaten und sonst
und
die
Politiker,
die da
ja
fast,
ja.
Genau, also richtig, richtig übel, also fürs Selbstverständnis auch des Landes oder der Gesellschaft. Und von daher ist es, glaube ich, also ich glaube nicht, dass er da ein Bauernopfer ist oder irgendwie sowas, aber es ist, glaube ich, ein gutes oder ein wichtiges Signal auch an die Gesellschaft zu sagen, okay Leute, der steht nicht, vielleicht deswegen wird es auch so, so unterstrichen, der steht nicht über uns und vielleicht wird er auch tatsächlich ein bisschen härter angepackt. Weil eben wir wissen, was diese Herrschaften für Möglichkeiten haben, die jetzt ein Privatier, Stichwort Verdunklung, so nicht hat.
Ja,
ne?
Ja.
Also es ist so ein bisschen wie bei Spider-Man, ne? Mit viel Skills hast du halt auch Verantwortung.
Große
oder
Verantwortung, genau.
Große Verantwortung und so. Und ich meine, man hat dieser ganze Prozess, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, das war ja unsäglich, ne? Also auch das, wie er sich da verhalten hat. Also mir hat er sehr das Verständnis, muss ich sagen, gefehlt, auch wenn ich definitiv nicht mit ihm tauschen wollte. Also so dieses, ne, dass du in eine andere Familie reinkommst und eine sehr andere Familie, auch wenn die lieb sind und sich da, weißt du, er ist ja adoptiert worden und ach, was weiß ich noch alles und so weiter.
Nee, er ist eben nicht adoptiert worden, weil wenn er nämlich adoptiert worden wäre er offiziell in die Thronfolge reingekommen. Der war im Grunde von Anfang an, ich glaube, er war 6, als sie Håkon geheiratet hat und Håkon hat ihn auch immer wie sein eigenes Kind behandelt.
Als Sohn. Genau, das meine ich damit,
Bis das erste leibliche Kind kam. Und dann wurde nämlich einfach tatsächlich auch, dann war es eine Zweiklassengesellschaft, das muss man leider wirklich auch so sagen.
Ja,
auch wenn sie versucht haben, in
halt
der Familie das nicht zu zeigen, aber dadurch, dass du halt in diesem System Königshaus warst, war das halt so, weil das erste leibliche Kind war halt, Ingrid Alexander war halt die Kronprinzessin, die kommende. Und Sverre Magnus war dann einfach wirklich nix. Und hier, jetzt muss man auch sagen, ja, Sverre Magnus gehört mit zur Königsfamilie, weil er ja eben das erste Kind von Mette Marit ist, aber er gehört nicht zum Königshaus. Also er hat keine repräsentativen Aufgaben oder er ist in irgendeiner Form in der Thronfolge vertreten oder sonst irgendwas. Aber natürlich ist das für die meisten Norweger im Grunde gleichbedeutend.
Ja, also mir tut mir leid, aber da fehlt mir so ein ganz kleines bisschen das Verständnis.
Ja.
Weißt du, das ist, natürlich ist das nicht schön. Und dass du auf gewissen Fotos nicht drauf sein sollst und so, jetzt bleibst du mal hier, weil jetzt kommen die wirklich zählen und so weiter. Du bist halt, wie gesagt, immer so zweite Reihe und dies, das, jenes. Oder was du dir auch vom anderen Teil der Familie doch anhören darfst und so weiter und so fort. Alles klar, alles klar. Nur
wahrscheinlich weniger durch die Familie, sondern eher durch die durch Außen, also durch, durch aber, Presse und was nicht alles, ja.
Aber wenn ich mir überlege, was der alles für Chancen hatte.
Natürlich.
Und es gibt auch andere Jungs und Mädchen, die, sag ich mal, in ähnlichen, jetzt nicht mit dem Königshaus, aber auch in, sag ich mal, etwas komplizierteren Familienverhältnissen unterwegs sind. Und dies, das, jenes. Und die nicht diese Chancen haben und trotzdem aus ihrem Leben was machen. Mein Gott, der Typ, der hätte doch wirklich, der hätte irgendwo, wenn der Wale streichen will auf den Lofoten, wunderbar. Wenn der Geschäftsmann wird in England, wunderbar. Der hätte doch alles machen können. Und der, oder hätte Charity oder weiß der Geier irgendwas.
Ganz ehrlich, aber ich frage mich auch, wie der so seinen Lebensstil halt finanziert hat, weil wir wissen, dass das Königspaar ihm 2000 Euro im Monat zur Verfügung gestellt hat. Aber allein so irgendwie, wenn der jedes Wochenende Party macht und Drogen nimmt, dann sind 2000 Euro doch gar nichts. Ja?
Vor allem
das
in
heißt,
Norwegen.
Ich frage mich halt, also ich meine, man weiß, dass der da halt auch in Gruppen unterwegs gewesen ist, Millionärssöhne und was nicht alles und Töchter, die da auch einfach viel haben bezahlt haben und so weiter. Aber deswegen glaube ich auch, dass der da im Drogen, und aber auch Drogenmilieu und Mafiamilieu und so weiter, da sind auch Leute dabei gewesen, wo man halt deutlich weiß, die sind halt in kriminelle Aktivitäten involviert. Ich glaube, da ist auch einfach viel Mist gelaufen und so. Also von wegen Drogenverkauf würde mich auch nicht wundern. Nichtsdestotrotz, was ich glaube, und ich bin da absolut bei dir und ich bin auch absolut Team Opfer, also da, ich habe da auch kein Verständnis für ihn. Ich meine, manche Dinge sehe ich ein, dass das schwierig ist und dass man und so, aber absolut, aber das ist für mich trotzdem keine Entschuldigung. Und ich sehe halt einfach, was ich aber auch sehe zum Beispiel ist, meines Erachtens nach haben da einfach auch die Eltern den Fehler begangen, viel zu lange ihm gegenüber großzügig zu sein. Und ich meine, natürlich soll man ihm immer helfen. Aber es wurde ja alles vertuscht und nichts davon kam an die Öffentlichkeit. Es kam jetzt erst an die Öffentlichkeit. Und ich glaube, und das ist ja, läuft ja jetzt schon über 10 Jahre, die ganze Geschichte, also mit diesem Partyleben und was nicht alles, vielleicht sogar auch schon seitdem er 18 ist, also auf jeden Fall schon recht lange. Und ich glaube, wenn einfach mal mit 22, 23, 25, wie auch immer, wenn bei einer dieser Gelegenheiten einfach mal rausgekommen wäre, was er da anstellt und er vielleicht dann auch hätte Konsequenzen tragen müssen, also dass er zum Beispiel angeklagt wurde wegen Drogenbesitz oder vielleicht auch mal irgendwie so ein Rehab-Programm oder was auferlegt oder vom Gericht oder was auch immer, also wenn es einfach mal so einen gerichtlichen Gang gelaufen wäre und so. Ich glaube, wenn das früher passiert wäre, dann wäre das vielleicht nicht so eskaliert. Also ich glaube, da ist auch ein Fehler gemacht worden von der Familie. Wobei man denen ja nicht vorwerfen kann, ich meine, man will sein Kind ja immer schützen. Und aber ich glaube, der hätte halt früher Konsequenzen seines Handelns spüren müssen, damit da eine Chance bestanden hätte, dass das eben nicht so weitergeht. Aber das ist natürlich alles Spekulation jetzt, ja. Ja. Also ich bin auch ganz froh, dass die ganze Sache jetzt abgeschlossen ist. Aber wie gesagt, sie ist insofern nicht abgeschlossen, weil er ja jetzt Einspruch erstmal einlegt dann. Und ich glaube, das wird sich halt alles noch ein bisschen hin und her ziehen. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck gehabt, dass das zumindest alles, also dass es auch einen positiven Signalwert nach außen hat sozusagen. Auch international ist es ja sehr verfolgt worden. Ja, also mal gucken. Also am 15. Juni 2026 kam das Urteil. Am 17. Juni 2026, 2 Tage später, wurde offiziell bekannt gegeben, und das ist eben die nächste News aus Norwegen, dass Mette Marit eine neue Lunge bekommen hat. Das heißt, die Lungentransplantation wurde durchgeführt. Ich wollte noch übrigens was, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, ich wollte noch was ergänzen, und zwar, also man sieht ja auch übrigens, also der kann noch so, Marius kann noch so beteuern, dass er quasi, dass alles gut ist und er sich zusammenreißt und er auch irgendwie, er hat ja auch so enger Management, Therapie und was nicht alles bekommt. Es ist ja auch übrigens gesagt worden, dass in dieser Zeit, in der er im Gefängnis dann ist, er auch eben genau diese Therapien und so weiter durchlaufen soll, und das ist ja auch offensichtlich notwendig, weil, dass er seinen Ärger und so weiter was nicht im Griff hat, sieht man auch daran, dass er nämlich im Gefängnis, als er erfahren hat, dass eben der Richter ihm die Entlassung mit der Fußfessel abgeschlagen hat, hat er einen Wutanfall bekommen und hat mit der Faust gegen die Wand der Gefängniszelle geschlagen, und zwar so doll, dass er sich den Unterarm gebrochen hat. Und das wollte er erst geheim halten, weil er ihm natürlich auch klar war, was das für Konsequenzen dann halt auch hat, wie das aussieht. Und dann ist aber seine Hand innerhalb von einem Tag so dick angeschwollen und blau geworden, dass der halt dann doch Bescheid sagen musste. Und ja, und deswegen hat er jetzt auch einen Gips am Arm und so. Aber ich meine, allein diese Tatsache zeigt ja schon,
ja,
also, dass der halt einfach sich nicht unter Kontrolle hat. Er war übrigens bei der Urteilsverkündung nicht dabei, wegen Krankheit. Also der hatte wohl einen Zusammenbruch vorher und dann hieß es, nee, dann guckt er quasi die Urteilsverkündung nicht live im Gericht mit an, sondern in seiner Gefängniszelle. Und ganz ehrlich, ich glaube, das war auch die beste Entscheidung, weil ich glaube, egal wie er reagiert hätte, es wäre falsch gewesen. Also direkt live dann vor den Kameras, weißt du? Deswegen, ja. Naja, so. Mette Marit, also hat ihre Lungentransplantation bekommen. Das war super überraschend.
Ja, aber das ist für Lungentransplantation, also oder überhaupt für Organtransplantation auch nicht ungewöhnlich, ne? Also einmal hast du es kann Monate dauern, es kann aber auch ganz schnell gehen. Und ich habe gelesen, gerade Lungen sind wohl, haben sie wohl in Norwegen nicht so viele gehabt. Also dieser falls jemand meinen würde, sie wäre da irgendwie.
Ja, das ist jetzt nämlich die Diskussion, weil sie halt am 5. bekannt gegeben hat, dass sie auf die Liste gesetzt wurde und am 17. quasi hieß es schon, sie ist schon operiert. Ja. Ne? So what?
Ja, also aber das ist ja auch, wer weiß, ob das nicht auch mit Strategie passiert ist, weil, also es wird das Datum zum Beispiel wird bei solchen Sachen nicht bekannt gegeben.
Also das
damit
OP-Datum,
es nicht
genau.
Genau, damit nicht zurückverfolgt werden kann, wer der mögliche Spender sein könnte oder Spenderin sein könnte, weil das hat ja auch nur, also sag ich mal, eine so ein Organ hat in der freien Natur jetzt auch nicht
gerade
so wahnsinnig
mit Norwegen,
hohe.
Ich meine, wie viele Millionen Einwohner? 4 oder
genau,
was?
Genau, ne?
Ja.
Also da, du hast, also das hält sich auch nicht so lange, sag ich mal, bleibt nicht so lange frisch. Das heißt, das muss relativ schnell dann montiert werden. Und also das war einmal der Schutz. Du weißt auch nicht, wie lange die da schon, sag ich mal, also
auf der Liste auch stand. Also
ja,
ich meine,
genau,
es ist am 5. auch veröffentlicht worden, aber wer weiß, wie lange sie da schon drauf stand.
Richtig, ja. Genau. Ne? Und wenn das halt wirklich prioritär ist, weil, Achtung, sonst
stirbt
da jemand, dann heißt das noch, dann ist das weil wegen dieser medizinischen Indikation und nicht, weil sie da mit Horkon verheiratet ist. Ne?
Das glaube ich nämlich auch, genau.
Also diese Blöße würde sich da, glaube ich, keiner geben, nicht nach dieser ganzen Geschichte, zumal das für Ärzte auch, also wenn sowas rauskommt, Heidewitzka, dann kannst du es einfach vergessen und wahrscheinlich auf der Antarktis irgendwie deine Arztpraxis aufmachen. Nee, das ist zum ganz, ganz gut. Das ist ein
also ich glaube, das ist ein
Grund,
System, das hat
Ärzte
so viele
da auch
Kontrollen. Ich glaube auch nicht, dass da jemand irgendwie munkeln kann. Oder
das gab es doch in Deutschland auch mal. Da gab es einen Riesenskandal.
Höchstens,
irgendwie.
Wenn du du kannst ja Organe in Indien und so kaufen, wenn du irgendwie auf dem Schwarzmarkt, wenn du Supermillionär bist. Aber ich glaube, sowas ist, also... Das ist
nein.
Eher selten.
Das würde ich hier mal ausschließen. Nee, aber ich meine, es hat sehr, sehr gute Gründe, warum das streng, sag ich mal, kontrolliert ist und Ärzten wirklich drakonische Strafen drohen, wenn sie da, sag ich mal, Leute überspringen oder dies, das, jenes, weil es eben eine hochethische Sache ist. Also von daher einfach kann man sich da nur freuen, dass sie, also natürlich schade, dass es jemanden gegeben hat, der ganz offensichtlich gestorben ist und somit seine
Aber auch
Organe,
jemand, der ja sein Organ zur Verfügung gestellt hat oder zumindest
genau,
die Familie.
Genau, naja, aber ich sag mal so, ich glaube, jeder hat es gerne erstmal selbst.
Ja, natürlich, natürlich, aber ja.
So, also man sollte an die Person denken, die gespendet hat und aber sich auch freuen, dass es für Mette Marit jetzt hoffentlich, ich meine, das ist ja, nur weil es transplantiert wurde, ist es ja noch lange nicht, dass auch, sag ich mal, der Körper alles gut annimmt. Du hast es ja auch mal wieder gesehen bei Prinz Daniel, der ja eine Nierenkrankheit hat, wo es ja dann auch immer wieder Probleme gegeben hat. Also das ist immer wieder, wenn sowas transplantiert wird, dass ob der Körper das annimmt, ob er es abstößt, die Medikamente, die du dann nehmen musst, weil sie wird ja jetzt lebenslang wird sie Medikamente nehmen, damit der Körper auch das nicht abstößt und so weiter und so fort. Also von daher kann man nur die Daumen drücken, dass das jetzt gut läuft. Und ich finde es auch nicht nur nett, es ist auch selbstverständlich, aber dass da jetzt ein Horkon sagt, irgendwie jetzt geht mir mal alle fort und ich bin jetzt erstmal für meine
Frau
da.
Ja, also sie wird wie jeder andere Patient auch eben eine Zeit lang im Krankenhaus, also mindestens 4 Wochen, wahrscheinlich eher länger, im Krankenhaus sein, Nachbetreuung halt. Und in der Zeit kann sie natürlich keine Termine wahrnehmen, ist klar, aber in der Zeit hat auch Horkon gesagt, dass er einen Schritt zurück macht und hat jetzt einfach einen Großteil seiner Termine auch abgesagt. Und da, wo es geht, sage ich mal, werden eben Sverre Magnus und Ingrid Alexandra mit ins Boot geholt, wie zum Beispiel jetzt beim Besuch der WM-Spiele. Also das wäre vielleicht Horkon sonst gewesen. Mm. Naja, aber auf jeden Fall, genau, aber das finde ich auch völlig legitim, dann zu sagen, okay, jetzt hat das Priorität. Und es gab jetzt auch schon Bilder, wo eben die Königsfamilie, also verschiedene Mitglieder der Königsfamilie, Kinder und was nicht alles und auch Königin Silvia, Entschuldigung, Königin Sonja, diese S-Königin, Königin Sonja, sie besucht hat und so. Also das hat man, das ist es. Zum anderen ist es aber auch so, dass du sagst es, nur weil man ein Transplantat bekommen hat, muss es ja nicht angenommen werden. Also bis 40% der transplantierten Patienten quasi, für die bringt das nichts. Also das ist nur 40%, also nur 60% sind erfolgreich, was ich ehrlich gesagt sehr wenig finde. Ich hätte gedacht, das ist mehr. Da war ich ein bisschen überrascht. Bei Prinz Daniel von Schweden muss man übrigens ergänzen, du hat eine Niere seines Vaters bekommen. Sein Vater hat ihm eine Niere gespendet. Nur das als Ergänzung. Ja, also wir hoffen, dass das alles klappt. Es hieß, dass es ihr gut geht. Also den Umständen entsprechend geht es ihr gut. Sie verträgt soweit alles, aber hat jetzt erstmal diese Zeit, die sie im Krankenhaus verbringen wird und muss sich da auf sich konzentrieren und so. Das finde ich auch alles nachvollziehbar. Und ja, aber das ist natürlich jetzt auch was und man fragt sich dann auch, also sie ist ja vorher deutlich nicht in der Lage gewesen, gesundheitlich da auch groß viel Termine wahrzunehmen. Und da wurde ja auch schon ein bisschen gemäkelt von wegen, ja, also dass sie halt so viele Termine absagt etc. etc. Und jetzt ist aber die Diskussion auch, ob sie hinterher überhaupt als Königin geeignet ist. Zum einen eben gesundheitlich, zum anderen aber eben auch aus der Tatsache heraus, dass sie A, diese seltsame Freundschaft mit Epstein hatte und B, dass eben ihr Sohn einfach ein verurteilter Vergewaltiger ist. Also das ist halt natürlich, also ich sag mal so, es gab schon skandalösere Königinnen in der Geschichte, aber das ist natürlich für Norwegen gerade echt alles ein Problem. Auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass Håkon sagt, er möchte nicht König werden. Aber du kannst, also ich meine, und dann ist es ja automatisch so, wenn er König wird, dann ist definitiv auch Mette-Marit Königin, ja. Also, und es hieß jetzt ja, dass man vielleicht eine Generation überspringt und dann gleich Ingrid Alexandra Königin wird. Ja, aber Håkon wird nie im Leben wird er nicht König. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Deswegen, wir werden sehen, wie das jetzt weiterläuft. Aber das ist alles gerade, ja, also alles gerade schwierig. Und zusätzlich dazu, weil wir jetzt gerade noch in Norwegen sind, kommt natürlich auch das Königspaar, also Sonja und Harald, die übrigens da, wie sagt man, stabil aushalten und irgendwie den Thron repräsentieren und wirklich noch ein bisschen Zucht und Ordnung in die ganze Geschichte reinbringen. Ja. Aber ich meine, die sind 88 und 89 Jahre alt, ja, die sind also wirklich auch alt. Und diese,
man hätte denen auch einen anderen Ruhestand irgendwie gewünscht,
erstens,
oder?
Erstens das und zweitens, ich meine, gut, die haben schon ein paar Schritte zurückgemacht, was Repräsentation angeht, aber die machen immer noch recht viele Termine, finde ich, für das Alter. Und die waren jetzt aber auch mehrfach im Krankenhaus. Also gerade Harald ist ja 4, 5, 6 Mal im Jahr ist der im Krankenhaus, oft, weil er sich Infektionen eingefangen hat. Jetzt war er doch auf Teneriffa gewesen im Sommerurlaub, wo er einfach wirklich mal 2 Wochen komplett Erholung haben sollte mit Sonne und Auspusten und so weiter. Und was passiert? Er holt sich eine Infektion und musste dann in Teneriffa ins Krankenhaus eingewiesen werden. Und da stellte sich dann eben raus, Infektion in Kombination mit Dehydration und so weiter, also zu wenig Wasser, zu warmes Land etc. Ich meine, gut, er kommt aus Norwegen. aber ich meine, aber das sind alles so Dinge. Und mit 88 klappst du dann halt zusammen, ja. Also ich meine, das war das. Dann hatte er ja auch Probleme mit seinem Herzschrittmacher, was ja Gott sei Dank behoben wurde. Und dann war doch jetzt aber so eine brenzlige Situation, wo Sonja ja auch im Krankenhaus war und alle waren wirklich besorgt, weil dass Harald im Krankenhaus ist, das ist jetzt, sag ich mal, keine überraschende Neuigkeit mehr, weil der ist öfter mal im Krankenhaus, obwohl wir jedes Mal bangen. Aber Sonja, das war ungewöhnlich. Und alle so, oh mein Gott, was ist mit der Königin und so? Und dann stellte sich eben heraus, dass sie Probleme im Herzen hatte. Und Gott sei Dank ist das dann alles behoben worden und so weiter, also soweit man es eben beheben kann. Aber das war auch sowas, wo wirklich kurz mal die Leute dachten, oh mein Gott, also was passiert jetzt als nächstes? Weil wenn jetzt wirklich Königin Sonja was passieren sollte, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das weitergeht. Ja, also sie hatte Herzflimmern und ja, musste dann eben Termine absagen, war dann im Krankenhaus und so weiter. Also das war auch so ein bisschen so, okay. Ja, und ich frage mich halt, also ganz ehrlich, wir brauchen mindestens 5 Jahre, bis über diese ganze Geschichte jetzt ein bisschen, also bis die Wogen sich ein bisschen glätten. Und ich weiß nicht, ob das Ehepaar, also allein schon vom Alter her, ob die noch 5 Jahre durchhalten. Also ich meine, wer ist denn, also naja, egal, also das ist so ein bisschen.
Aber diese schlechten Nachrichten halt auch, weißt du, so, also das nimmt einen ja auch mit irgendwie.
Ja, es ist halt emotional
so
alles super,
ne?
Belastend und ja, es ist halt alles schwierig. Also und, aber ich hoffe mal jetzt, also wir drücken mal die Daumen, dass Mette-Marit, dass das alles gut läuft. Vielleicht, wenn sie dann wieder fit ist, gehen wir mal ein Jahr oder so, ja. Und wenn sie dann wieder halbwegs fit ist, vielleicht können sie dann echt seinen Eltern da ein bisschen was abnehmen. Also das ist, was ich übrigens grundsätzlich schlecht finde und da haben wir auch schon drüber gesprochen, das finden wir ja beide schlecht. Die Informationspolitik des norwegischen Königshauses ist eine Katastrophe. Nicht nur die Informationspolitik, aber vor allen Dingen eben die Kommentator Politik, wie sagt man, Kommentarpolitik. So, also jetzt zum den Vorwürfen gegen Marius, wurde ja lange sich gar nicht geäußert. Jetzt aber auch nach der Verurteilung wurde eben auch nicht groß sich geäußert. Die haben halt eine Standard-Pressemitteilung rausgegeben, so von wegen, ja, also das ist jetzt halt die offizielle Gerichtssprechung und Punkt, so. Und aber alle Anfragen von allen Journalisten sind komplett abgeschmettert worden, ja. Und das ist meines Erachtens nach auch ein Fehler. Also ich kann verstehen, also ich meine, gerade jetzt mit Mette Marit ist klar, dass sie kein großes Interview führen können, aber ich finde, man hätte da durchaus, also mir persönlich fehlt, mir persönlich fehlt ein, das ist schrecklich, aber es ist mein Sohn. Deswegen, also ich habe da auch andere Loyalitäten, aber wir denken trotzdem an die Opfer. Also mir fehlt dieses, wir denken auch an die Opfer und so weiter. Vor allen Dingen, weil natürlich sie auch Stiftungen und was nicht alles haben und Schirmherrschaften, wo sie eigentlich ja auch genau für so Organisationen stehen, die sie teilweise jetzt auch gekündigt haben übrigens. Also Mette Marit musste, glaube ich, schon 3 Schirmherrschaften abgeben aufgrund dieser Geschichte mit ihrem Sohn und so. Also es ist alles sehr, sehr schwierig. Und ich meine, natürlich kann man nicht, Marius ist immer noch sein eigener Mensch. Also man kann ja Mette Marit eigentlich in dem, also man kann ja jetzt keine Vorwürfe direkt konkret für diese Taten machen. Man kann ja höchstens Vorwürfe machen, dass vielleicht in der Erziehung irgendwas schiefgegangen ist. Aber auch da, ich meine, Marius ist 29, der ist alt genug, damit er weiß, was er macht. Und irgendwann bist du ja auch raus aus der Verantwortung der Eltern. Also ich meine, natürlich. Du hast dann deine eigene Verantwortung. Das ist halt, es ist alles super schwierig. Also ja, es tut mir auch irgendwie leid. Und um da jetzt noch die Spitze drauf zu setzen übrigens, ganz zum Schluss noch, Märtha Luise muss natürlich da auch noch jetzt mit was nachrücken. Sie und ihr Schamane, das ist ja immer sowieso so ein Ding. Die beiden werden jetzt eine Reality-TV-Show im norwegischen Fernsehen machen.
Oh Gott.
Ich glaube TV2 oder sowas. Mit dem Titel Alternatives Norwegen. Und ich zitiere, das Format thematisiert ihr Leben rund um Esoterik, Spiritualität und ihren Alltag. Die Show begleitet das Paar bei der Erforschung alternativer Glaubensrichtungen, Heilpraktiken, Hellsehen, Tierkommunikation und ihrer schamanischen Arbeit.
Ja. Britt-Marie, ich höre da leichte Zweifel raus. Kann es sein, dass du etwas, ich möchte fast sagen, ignorant diesem.
Also, ich konnte mich ja noch irgendwie mit der Engelsschule anfreunden. Ja, aber seitdem dieser Schamane da mitmischt, ist es aus bei mir. Also mit diesem komischen 2000 Dollar teuren potenziellen Heilmedaillons, die angeblich Covid heilen. Also, what the
natürlich.
Fuck. Ja, klar. Also, alles so ein großer Bullshit. Ey, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter. Mette Marit ist ja auch
gefragt worden. Soll sie denn
nicht
geschäftstüchtig sein?
Ja, genau. Mette Marit ist ja auch angesprochen worden darauf von wegen ja und dann hat sie ja auch so ein bisschen versucht, das zu framen nach dem Motto, ja, nein, natürlich glauben wir an Schulmedizin. Ich meine vor allen Dingen, weil sie ist, glaube ich, auch offizielle Schirmherr,
nicht der Krebsgesellschaft oder so?
Ja, und auch vom Roten Kreuz, glaube ich, Norwegen. Deswegen, da ist sie ja drauf angesprochen worden. Da gab es ja echt Stunk auch zwischendrin, wo sie ja dann auch echt zurückgerudert ist und gesagt hat, nein, wir glauben auf jeden Fall an Schulmedizin, aber trotzdem soll ja jeder quasi auch das glauben und den Glauben ausüben dürfen, an den er selber quasi glaubt und so. Und so. Also sie hat es dann so geframed, da war das dann schon okay, aber diese 2000 Dollar Covid-Medaillons, da hat sie natürlich keinen Kommentar zu abgegeben. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt diese Geschichte sehen. Sie wurde dann, der Schamane wurde dann, glaube ich, auch angesprochen, so von wegen, ja, ob er denn glaubt, dass das eine gute Idee ist und so nach dem Motto so Hymne. Und er dann noch so, ja, also er meinte dann so, das ist halt sein Leben und das wäre in seinem Leben wichtig und was er halt glauben würde und diesen Glauben möchte er auch nach außen tragen und wenn das jemanden stört, dann soll er halt nicht gucken, so nach dem Motto und ich dachte so, okay. Also man hat gehört, der hat auf die Schnauze auch voll von der ständigen Hinterfragung der Presse, aber ich meine, wen wundert's,
sorry, öffentliches,
ja?
Person öffentlichen Lebens. Und ich meine, das ist zum Teil auch einfach gefährlich, wenn du da irgendwie lass es mal, pendel das mal aus irgendwie, wird schon kein Krebs sein. Also ich übertreibe das jetzt gnadenlos.
Ja.
Aber so, also tut mir leid, das ist Quacksalberei.
Absolut.
Und wirklich gefährlich.
Ja,
da
und ich meine, der kann von mir aus, sie kann an Engel glauben und er kann an irgendwelche Spirits glauben, was nicht alles.
Ja,
solange er das für sich selber macht und irgendwie da und so, ich würde auch noch damit leben können, wenn er das nach außen trägt, nach dem Motto, das glaube ich und ich hoffe, ihr glaubt da auch dran. Aber sobald es dann anfängt, eben eine Alternative darzustellen, vermeintliche Alternative zur Schulmedizin und er behauptet, er kann damit Krebs heilen oder er hat ja auch behauptet, dass Leute, die Krebs bekommen, selbst dran schuld sein, weil sie halt zu negativ in ihrem Glauben seien. Nazi-Vergleich irgendwie gemacht und also da waren ja ganz viele Dinge und ihm ist ja auch übrigens sexueller Missbrauch vorgeworfen worden, dass er ja seine Klienten missbraucht hat während so einer hypnotischen Sitzung, wobei die
hypnotische Sitzung.
Von diesen Sitzungen, wo so Meditationsphasen, keine Ahnung, aber die unterschreiben ja übrigens, bevor sie so eine Sitzung für, ich weiß nicht wie viel, $1,000 durchlaufen, unterschreiben sie ja auch so einen Vertrag, wo dann halt auch drinsteht, dass eben solche Dinge quasi passieren können und also sexuelle Handlungen und so weiter. Und ich dachte so, wenn man sowas schon in den Vertrag mit reinnimmt. Übrigens, soweit ich weiß, er ist ja sozusagen, er hat sich ja eine Zeit lang so inszeniert als Schamane der Schönen und Reichen in Hollywood in L.A. Und also, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Ruf ist. Ich glaube, das hat sich erledigt mittlerweile. Aber vorher hat er ja schon so Leute wie Kate Hudson und so gehabt, die ja regelmäßig ihn dann auch konsultiert haben und so. Also,
das sind alles Leute mit Geld, anscheinend zu wenig Problemen. Ja, dann ist es ja auch vollkommen okay. Aber ich meine, wenn ich mir anschaue, dass seine Schwägerin gerade durch nicht den Schamanismus oder alternative Sachen da eine neue Lunge bekommen hat.
Absolut. Bestimmt hatte ihr so ein Medaillon geschenkt.
Wahrscheinlich einfach nochmal so ein paar positive Energien. Wobei meine Mutter auch immer wieder sagt, Edelsteintherapie passt. Ja, so ein schöner Saphir, weißt du, der wenn der so schön funkelt am Finger, weißt du, es ist auch ganz positive Kräfte. Positive Kräfte sind das schon irgendwie. Aber gut.
Ich glaube ja persönlich auch, ich glaube schon an Energien, aber ich glaube, diese Energien sind bedingt durch Naturgesetze, die wir vielleicht auch noch nicht so richtig verstehen. Also ich glaube schon, dass wenn du auch positive Energie nach außen gibst, dass da auch was Positives irgendwie zurückkommt. Aber das ist natürlich, jetzt klinge ich auch schon so esoterisch. Aber,
ich wollte gerade sagen, es ist schon close to the edge, würde ich sagen.
Ich finde, die Diamantentherapie ist die beste, die Edelsteintherapie.
Absolut.
Bin ich bei dir.
Ich glaube, was jeder Arzt unterschreiben würde, ist eben sowas wie eine mentale Einstellung.
Dinge rangeht, genau.
Genau. Ich wollte sagen, es hat sich gerade so ein bisschen so nach Kraftorten so im Tourismus. Hörst du, hier ist ein Kraftort, wo Menschen schon seit Jahrtausenden denkst, woher wisst ihr das denn? Nee, aber weißt du, so dieses, und das ist auch nicht als Vorwurf gemeint, so von wegen, hier bist selbst dran schuld, wenn du nicht positiv dran gehst.
Nein.
Aber wenn jemand es schafft, mit einer positiven Einstellung an gewisse Dinge ranzugehen, die können auch nicht alles heilen, aber sie machen viele Dinge, glaube ich, leichter. Mhm. Oder erleichtern die Heilung oder was auch immer irgendwie. Ja, ne? Ja. Aber nichts mit irgendwie hier die Erdquellen und da ist eine Wasserader und sonst wie so. Ich sag nur, diese Kraftorte, du.
Ja, also das war Norwegen und ganz ehrlich, ich glaube, das war auch genug für diese Folge. wirklich, also in Norwegen ist die Hölle los, sagen wir, und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt und jetzt soll sich Mette-Marit mal erholen und das Königspaar soll sich auch mal erholen und Marius
Gute
sitzt da jetzt, soll da seine Therapie machen und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Mette-Marit-Luise und ihr Schamane, die sollen da ihr Ding machen. Ich glaube, das wird auch einfach vom Königshaus denn ignoriert und Punkt ist.
Wer weiß, vielleicht ist das für den Magnus auch einfach tatsächlich eine Chance. Ich meine, da sitzen sicherlich nicht nur Engelchen.
Ja, ja.
Aber wird er da sicherlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen,
also er hat ja verordnete Therapie. Also ich denke, so eine Struktur wird ihm auf jeden Fall helfen.
Ja, vor allen Dingen mal nicht, dass das immer der Popo gepudert wird, sondern tatsächlich, der wird da auch Aufgaben übernehmen, dies, das, jenes, um mal ein bisschen Kontakt mit der Realität, auch mit anderen Biografien.
Ja.
Ja, also wie gesagt, der wird da sicherlich nicht mit den krassen Kinderschändern oder sowas natürlich zusammenhängen, aber trotzdem, sag ich mal, wird er vielleicht auch mal sehen, wie es bei Leuten läuft, die nicht ganz so viel Privilegien hatten wie er und auch mentale Probleme haben, weil es vielleicht auch in der Familie nicht nur arm, aber glücklich, sondern eben auch da irgendwie was ist. Und wer weiß, vielleicht auch mal aus diesem Zirkeln, die ihm ja ganz offensichtlich nicht so gut getan haben, mal rauskommt. Weißt du, wer weiß, vielleicht ist diese tatsächlich erzwungene Auszeit, ich will das nicht schönreden, ne? Mhm. Aber ist vielleicht
ist
auch für ihn
Gefängnis,
eine Chance.
Aber ja, absolut.
Ja, genau, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, wobei, sag ich mal, Gefängnis in Norwegen ist immer noch mal eine andere ja, Kiste, okay, als, gut, sag ich mal, wenn du das irgendwo im Irak oder sonst
ja,
wo hast.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Und trotzdem natürlich nicht vergleichbar mit dem, was er bislang hatte. Ja. Aber wie gesagt, wer weiß, woher, wie ihm das, diese Strenge, die anscheinend vielleicht gefehlt hat in der Vergangenheit, da mal zugutekommen kann, ja?
Absolut, ja, ja, ja. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen. Und zwar, Königin Margarete war ja auch im Krankenhaus. Und da habe ich wirklich kurzfristig gedacht, oh Scheiße, da habe ich echt kurz gedacht, jetzt ist aus. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall. Und zwar war sie im Krankenhaus. Und zwar, da hatten wir einen klassischen Übersetzungsfehler, wo ich dachte, okay, wow. Es wurde eine Pressemitteilung rausgegeben, die von Herzbeschwerden gesprochen hat, auf Norwegisch. Und alle Zeitungen durch die Bank haben getitelt, Herzinfarkt. Es war aber kein, also es war Angina Pectoris, also es waren Herzbeschwerden, aber es war kein Herzinfarkt. Aber dadurch, dass alle getitelt haben, Königin Margarete mit Herzinfarkt im Krankenhaus, dachten wir alle, die nippelt gleich ab, weißt du? Ich meine, es war so, oh mein Gott. Und Königin Margarete war dann im Krankenhaus für, ich weiß nicht, 2 Tage oder was und ist dann gut medizinisch aufgefangen worden und behandelt worden und ist jetzt quasi wieder zurück und fit, aber also so fit sie eben sein kann nach so einer Geschichte und eben auch mit 86 Jahren, weil die ist ja auch schon 86. Die war übrigens zum Thronjubiläum, zum 50. Thronjubiläum von König Carl Gustav war sie nicht da, aber es war auch generell keiner aus Norwegen da, was natürlich jetzt verständlich ist, weil jetzt wissen wir ja, okay, gut, sie hatte Lungentransplantation.
Ja, ja, ja.
Okay, und da finde ich ehrlich gesagt auch so ein goldenes Thronjubiläum nicht so wichtig, aber wo sie da gewesen ist, war zum Geburtstag im April. Ich meine, da war ja alles, da war die Situation auch noch ein bisschen eine andere und also ich finde, so ein Geburtstag ist dann schon wichtiger als so ein blödes Thron, also so ein blödes Jubiläum und so. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, sie ist jetzt wieder fit und sie hatte keinen Herzinfarkt, wenn sie auch Herzbeschwerden hatte und jetzt toi toi toi, da drücken wir auch die Daumen, aber das sieht alles gut aus. Ja, also das war noch erwähnenswert, finde ich. Und ja, und das, denke ich, soll das mal gewesen sein. Natürlich gibt es noch 1000 Dinge mehr zu erzählen, aber das waren so die Dinge, die wirklich jetzt Priorität hatten, die jetzt auch, glaube ich, mit das Größte waren, was so passiert ist in der realen Welt. Und dann kommen wir zu den Empfehlungen. Und ja, also ich habe ganz viele. Die Frage ist, möchtest du auch oder soll ich einfach mal erzählen, was ich habe?
Also ich sage eine Sache, die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar gibt es ein 3-teiliges Special in der ARD über Prinz William.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das brandneu ist oder ein Aufguss, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die fand ich ganz cool, weil man so auch so von wegen seiner Kindheit, dann die Jugend mit Kate und so weiter und dann eben die Herausforderungen heutzutage, Stichwort Harry,
da Stichwort auch kommen. Baldiger König, weil ich meine, Charles ist jetzt auch schon älter.
Genau, also es ging dann auch so ein bisschen darum, dass er so ein schwieriges Jahr hatte, Zeit hatte, mit, dass sowohl sein Vater als auch seine Frau eben an Krebs erkrankt sind. Und sag ich mal, die ganze Kiste da mit Harry, dass das eben auch jetzt nicht nur einfach war. Und er sich aber eben diesen Reformwillen, der da auch beschrieben wird, ne? Also dieses, dass er wesentlich härter nochmal durchgreifen wird, was zum Beispiel die Größe der Familie angeht. Also des Königshauses.
Also wer
nicht der
quasi,
Familie, sondern
genau. Also wer repräsentieren darf und wer Geld kriegt und so weiter, genau.
Ganz genau. Und dass es halt eben auch bitter nötig ist, gerade in einem Land wie England oder Großbritannien, wo es wirtschaftlich nun wirklich eng ist und eben auch gesellschaftlich vieles im Umbruch ist. Und ja, da auch diese, wie soll ich sagen, er sich da eben auch eine neue, wie sagt man, Accountability, würde ich jetzt sagen. Also er muss sich für Dinge auch rechtfertigen, was frühere Generationen an Herrschern oder zukünftigen Herrschern nicht hatten.
Ja,
also
absolut,
zum Beispiel, dass
er
als Großgrundbesitzer sowas wie Obdachlosigkeit bekämpfen will, aber halt da zum Teil Mieteinnahmen veranschlagt, die schon ganz schön saftig sind und solche Geschichten.
Ja, oder
Geschichten,
aber auch,
ne?
Dass die Häuser, die da offiziell von ihm vermietet werden, auch einfach unter aller Sau
schrottig
sind. Also
sind und so, ne?
Himmel und was nicht alles und nicht funktionierende Heizgeschichten und ja.
Genau. Und also von daher, es war jetzt keine Lobhudelei, sondern wurde auch schon so drüber gesprochen, so was geht da, was geht nicht. Und fand ich ganz cool mal so als Update. Ich finde es halt auch krass, wie er und Kate halt auch so einen Wandel erfahren haben, ne? Zwischen, also Es war ja ganz krass, als Harry und Meghan irgendwie das Königshaus verlassen haben, waren das ja schon so das sind die angestaubt und verbittert und bäh und blöd und Und dass sich aber schon meiner Wahrnehmung nach schon sehr geändert hat in Richtung, okay, die sind die Zukunft der Monarchie, die bieten eine Stabilität, auch ein dieses Durchhalten, was sicherlich auch mit dieser, zum Beispiel mit der Krankheit von Kate auch zu tun hat, ne? Shit, da können viele auch sich mit ihnen identifizieren. Und dass Harry und Meghan dann eher so als abgehoben und, wie soll ich sagen, so One-Trick-Pony im Prinzip gesehen werden. Also die nur auf dieser Opfergeschichte irgendwie rumreiten und wenig in die Zukunft blicken. So. Also dieses Narrativ, dass sich das so ändert, zumindest in einigen Teilen, das fand ich ganz interessant.
Ja, absolut. Und da bin ich bei dir. Das habe ich auch mit Interesse gesehen. Und dieses Format, dass die quasi immer drei Folgen einer royalen, wie sagt man, Person quasi widmen, das ist was die sich so ein bisschen jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu so einem Hausformat gemacht hat. Mhm. Und da kann ich nämlich anschließen. Also wir haben Harry und genau aus dem gleichen Format, auch immer mit drei Episoden, haben wir auch noch, also Entschuldigung, wir haben William, so rum. Wir haben William. Aus dem gleichen Format haben wir auch noch Harry, die Queen. Die Queen hat sogar, ich glaube, 7 oder 8 Episoden gekriegt.
Well, ist ja
ich meine, die hat ja auch ein langes Leben, genau.
Ja, ja.
Und Charles. Und zusätzlich dazu gibt es dann auch noch einen Dokumentarfilm über Silvia, einen Dokumentarfilm über Frederick, da ist es aber nur immer eine Folge. Mhm. Und dann haben wir noch ein dreiteiliges Special über Juan Carlos und seine kriminellen Aktivitäten. Genau, und aber Eskapaden ist gut, weil es war ja nicht nur die kriminelle Aktivität, es waren ja auch ein paar andere Dinge noch. Das heißt, das findest du alles in der ARD-Mediathek und aber diese Formate, von denen du jetzt erzählt hast, das ist, ich finde, es ist ganz augenfällig. Im Moment sind die tatsächlich auch auf der Hauptseite zu sehen, wenn man da ein bisschen runterscrollt. Mhm. Die haben im Hintergrund immer so streifige Hintergründe, so ganz, sieht aus wie so ein Sonnenaufgang in Gelb und Rot oder in Blau und Grün, also so ganz bunt und so, die fallen einem sofort ins Auge. Also das kann ich empfehlen, definitiv, da bin ich absolut bei dir, die habe ich auch alle gesehen. dann gibt es in der Arte-Mediathek einen Film, den ich empfehlen möchte, über die Queen, einen Dokumentarfilm, der heißt Die Queen und ich. Und da haben sie versucht, tatsächlich Leute zu interviewen, die so nah dran waren an der Queen wie selten. Also ihr persönlicher Schneider, ihre persönliche Hofdame. Und ich meine, natürlich halten die sich insofern bedeckt, als dass sie da natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber sagen wir so, sie plaudern die Dinge aus dem Nähkästchen aus, die amüsante Anekdoten sind. Die Skandale werden natürlich für sich behalten. Ja. Aber tatsächlich waren da so ein paar Dinge dabei, wo ich dachte, ach, das fand ich doch ganz interessant. Also den kann ich sehr empfehlen. Der war wirklich schön. Und zusätzlich dazu, das ist nämlich passiert in der Zeit, in der wir keine Folgen gemacht haben, möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, dass Seelmann Eggebert, der Haus-, Hof- und royale Berichterstatter der ARD, verstorben ist leider.
Ja.
Also ich meine, der war auch schon über 80. Aber das war mein Kommentator. Also wenn man so alle royalen Ereignisse, die ich gesehen habe im Öffentlich-Rechtlichen, also Rolf Seelmann Eggebert, waren immer mit ihm. Also das war, ich habe in den letzten Jahren dann halt nicht mehr, da waren auch zwischendurch ehrlich gesagt ein paar Ersatzleute dabei, wo ich dachte,
Aber
mittlerweile, finde ich, haben die sich wieder ganz gut etabliert, die haben sich da so ein paar, ich weiß nicht, Herzogin oder was auch immer geholt. Auf jeden Fall, er ist mit 88 Jahren dann jetzt verstorben und er war halt Journalist von Haus aus und mit der Zeit hat sich dann eben ergeben, dass er eben die Royals so ein bisschen, was er zum royalen Fachexperten wurde und tatsächlich aber auch sehr enge Verbindungen gehabt hat dann zum vor allen Dingen britischen Königshaus, wo er auch teilweise Interviews und so weiter geführt hat, die sonst kein anderer Journalist bekommen hat. Also deswegen war das auch so ein Riesending. Und ja, das tat mir also sehr, sehr leid. Und ich habe ihn auch tatsächlich über die Jahre, die er dann natürlich in Rente war, verdientermaßen, vermisst, wo ich immer gedacht habe, ach, ich wünschte, jemand würde hier kommentieren und nicht irgendwie, keine Ahnung, wen haben sie, ach ja, hier, unseren, wie heißt er denn hier, der, ach, wie heißt es denn hier, der Designer, der die Leute beurteilt.
Der Kretschmer.
Kretschmer hat dann kommentiert und ich dachte so, ich mag Kretschmer gerne, aber royaler Experte ist er nicht, ja?
Ja.
Und dachte ich mir so, ich sah das so und dachte, oh, Seelmann Eggebert, ich vermisse dich. Naja, und von ihm ist zu seinem Tod haben die 45-minütigen Doku-Film eingestellt oder so eine Doku-Feature unter dem Titel Journalist und Gentleman und den möchte ich auch empfehlen. Weil den fand ich auch wirklich sehr interessant. Ja. Also ganz, ganz viel öffentliche Mediatheken. Sehr gut. Und natürlich gibt es in der ZDF-Mediathek und in der Arte-Mediathek noch viel, viel mehr Royales. Übrigens in der ARD-Mediathek auch. Also da gibt es ja diese dreiteilige Geschichte über die Königen von Europa und whatever und so. Also ganz ehrlich, man kann sich, glaube ich, wochenlang beschäftigen mit allen Dokus und Nachrichten und was nicht alles, aber ja.
Ja, ja, nee,
also
aber,
das soll es von uns gewesen sein, oder?
Genau, genau. Ne? Dann, ja, sammeln wir aus dem reichen Füllhorn, sage ich mal, der Skandale für die nächste Folge.
Genau.
Die dann vielleicht, die hoffentlich, wir würden es den Norwegern, glaube ich, gönnen, wenn da mal ein bisschen Ruhe drin ist. Und
du meinst, die hoffentlich ohne Norwegen stattfinden? Okay. Bin
ja,
ich
ja,
bei
ganz
dir.
Genau. Also das höchstens sowas ist wie, juhu, Ingrid Alexandra war jetzt beim WM-Finale und hat Erling Haaland den Pokal übergeben oder so. Das hat mir ja noch gefallen.
Ich dachte, du würdest sagen, geküsst.
Entschuldige mal bitte, das ist ein Familienvater. Der
auf die Wange geküsst. Ich korrigiere
auf die Wange
nicht.
Geküsst, ganz genau. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber er ist auf jeden Fall doppelt so breit wie sie gefühlt. Also ich hätte da Angst, ehrlich gesagt.
Ja,
aber
ja,
gut. Ja, das ist so ein Riesentyp da irgendwie. Genau.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Ja. Also dann hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Monat und freuen uns, dass wir wieder da sind. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder einfach nur ein Hurra, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen doch, dass das der Fall ist. Dann könnt ihr uns gerne schreiben oder Feedback hinterlassen auf Mastodon oder auf Sky oder auf Blue Sky. Da bin ich dann quasi privat, aber da kann man mich natürlich auch anschreiben. Man kann natürlich auch auf unsere Homepage gehen. Unter Let's Cast findet man den Frankfurter Kranz. Da kann man einen Kommentar hinterlassen oder man kann uns auch eine E-Mail schreiben unter podcast.frankfurterkranz@gmx.de. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, zu uns zurückzukommen. Wenn es sein muss, dürft ihr mir sogar auf Spotify schreiben. Das muss nicht unbedingt sein, aber ihr dürft natürlich. Ja, ihr Lieben, also dann soll das gewesen sein. Eva, es war wirklich schön. Also ich habe mich wirklich gefreut, mit dir wieder zu podcasten. Und wir hören uns dann zur nächsten Sendung.
Ganz genau. Also stay tuned und wir freuen uns, dass es wieder weitergeht. Macht's gut.
Bis dann,
ciao. Habt einen wunderbaren Sommer. Tschüss.